herzlich willkommen zur nächsten Folge des Junk Miles Podcasts. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung. Unser Junk Miles Podcast, wir haben ihn so genannt, weil wir gesagt haben, wenn man den gehört hat, mit all den Informationen, die da drin enthalten sind, dann ist man hinterher so klug, dass man eigentlich keine Junk Mile im Training mehr macht, aber man darf den auf jeden Fall trotzdem hören bei der einen oder anderen Junk Mile, die man im Training macht. Das ist das Schöne daran. Ich freue mich total auf die Runde hier heute. Alleine schon deswegen, weil wir es das erste Mal geschafft haben, uns auch live und in Farbe persönlich gegenüber zu sitzen. Und wir sind auch heute nicht nur Daniel und meine Wenigkeit, wie man das so in eher der Häufigkeit hat, sondern wir haben heute Stefan eingeladen.
Hallo.
Und ich sage erstmal in die Runde Moin, ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind.
Hallo, von meiner Seite.
Von meiner Seite auch nochmal Hallo, ich freue mich auch.
So, schön, gut, ein seriöses Level ist auf jeden Fall schon mal besser als in der Vorbesprechung. Klasse, das haben wir schon mal. Ganz wunderbar. Stefan ist heute hier, weil wir eigentlich ja auch schon zu Beginn angekündigt haben, dass wir uns in diesem Podcast um alle Themen kümmern, die so irgendwo mit dem Ausdauersport, mit dem Training etc. pp. Zu tun haben. Und was mir persönlich ehrlich gesagt auch ganz wichtig war, war nicht einfach nur über physiologische Sachen zu sprechen. Wir haben schon viel über VO2 Max, über Laktatbildungsraten, Schwellen, Fettstoffwechsel und so weiter und so fort gesprochen. Und möchten heute gerne mal das Thema des Mentalen, des Mentalcoachings, der Sportpsychologie mit reinnehmen. Um auch, ja, eigentlich, ich würde jetzt mal spontan sagen, die Wichtigkeit deutlich zu machen, die dieses Thema hier für den Ausdauersport oder für den allgemeinen Sport dann auch hat.
Ja, und dazu haben wir eingeladen Stefan Westbrook. Ich mache es jetzt mal ganz diplomatisch und lese mal ganz kurz runter, was ich zu ihm so gefunden habe. Der ist Diplompsychologe, Coach und Sportmentaltrainer und euch beide verbindet ja eine irgendwie geartete Zusammenarbeit. Stefan, vielleicht kannst du mal erklären, wie du an Björn geraten bist.
Wie die Jungfrau zum Kinde.
Oder? So, jawohl.
Einmal rief er an und meinte, er würde sich ganz gern mal psychologisch beraten oder coachen lassen. So haben wir uns kennengelernt, so haben wir uns schätzen gelernt und daraus hat sich dann weitere Zusammenarbeit entwickelt, die ich auch schätze.
Ist das so ein normaler Weg bei euch, dass die Leute anrufen, also frisch, fromm, frei?
Von bis. Also viel ist natürlich auch Mund-zu-Mund-Propaganda, dass wir empfohlen werden, aber ich weiß gar nicht, wie du jetzt ganz genau auf mich gekommen bist, aber ja. Irgendwann klingelt das Telefon oder wir hatten E-Mail-Kontakt und ich habe dir ein paar Fragen auch entgegengeworfen, die du dann artig beantwortetest. Und genau, so, ja, so kommen wir zusammen.
Wenn du von wir sprichst, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, du machst das, also bist ja gehörst zu einem Institut, sagen wir es so, zu einem Institut für Sportpsychologie. Ihr sitzt hier in Hamburg in der Schanze. Ihr seid, glaube ich, also ich würde sagen so zwei Hauptpsychologen, wenn ich das so sagen kann, ne? Also mit deinem Kollegen Christian, genau. Und habt wahrscheinlich auch, wenn du nochmal so kurz darauf eingehen kannst, so von dem Tätigkeitsfeld, also es geht nicht nur um Sportpsychologie, sondern ihr bekleidet da wahrscheinlich noch mehrere Bereiche.
Genau. Also wir kommen beide aus dem Sport, Christian mehr aus dem Tennis, ich mehr aus dem Fußball und haben uns irgendwann vor über 10 Jahren mal zusammengeschlossen, haben ein Institut gegründet und vorwiegend natürlich Sportler zu coachen, sind dann aber auch, haben auch unterschiedlich, haben auch immer mal wieder mal einen Schauspieler gehabt oder irgendwelche anderen Künstler, die Coaching-Bedarf haben und wir begleiten die dabei zu größerer Performance. Das ist so die Idee davon.
Als ich studiert habe, ist ja schon ein paar Jahrzehnte her, hat man immer gesagt, ja, die Jungs, die Psychologie studieren, die haben selber ein Problem. Jetzt hast du in der Vorbesprechung ja gesagt, du warst früher Fußballspieler und ja auch nicht ganz unerfolgreich. Also das musste man dir im Endeffekt also schon herauslocken. Du hast nicht damit geprahlt. Wie kommt man denn als Fußballspieler dazu zu sagen, oh, ich will jetzt Psychologie studieren? Also was war so die Intention dahinter?
Welches Problem hast du gehabt? Ja. Du hast eigentlich jetzt schon wieder beim Bullshit-Bingo gewonnen. Wir hatten das, glaube ich, vor 2 oder 3 Folgen, wo ich mir extra einen Zettel vorbereitet habe und unbedingt das Bullshit-Bingo gewinnen wollte. Und bevor ich
Was
überhaupt
ist denn das Bullshit-Bingo? Das?
Es ging darum, irgendwie möglichst viele schlechte Floskeln zu irgendeinem Thema rauszuhauen quasi. Und ich finde, die war jetzt gerade...
Die war doch super.
Die passt ja original da rein. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade das Frage-Antwort-Spiel verhauen habe, aber Daniel hat das Bullshit-Bingo schon wieder gewonnen.
Aber ich darf trotzdem noch auf die Antwort eingehen oder auf die Frage eingehen.
Auf jeden Fall.
Also ich habe mich natürlich auch selbst gefragt, als Fußballer, wenn ich mal neben das Tor geschossen habe, warum passiert das beim nächsten Mal wieder? Mhm. Und mir ist ziemlich schnell bewusst geworden, dass es natürlich auch dann nicht unbedingt eine technische Sache ist, sondern der Kopf. Mhm. Und das habe ich an mir selbst beobachtet, natürlich auch bei meinen Mitspielern. Und das, ja, in dem Moment, in dem ich so in den Senioren-Leistungsfußball gewechselt bin, habe ich auch mich begonnen, halt vermehrt für Psychologie zu interessieren. Das hat auch angefangen zu studieren mit 20. Und das hat mich dann auch in meiner Amateurkarriere begleitet. Also mein Studium, und ich fand das, also da kann ich heute, glaube ich, noch ein paar Bücher drüber schreiben, was ich da alles beobachtet habe auf dem Platz. Auch im Sinne von welchen Persönlichkeitstypen, ne, da auftauchen. Jetzt so beim Fußball, so ein klassischer Effenberg, der ist, das ist ein Charakter, und andere Spieler haben einen anderen Charakter. Und das hat mich eigentlich immer fasziniert und interessiert, da, ja, das heißt, weiter zu forschen letztendlich.
Das heißt, die Maßgabe war schon, als du gesagt hast, du willst Psychologie studieren, dass du schon auch in die Richtung Sportpsychologie gehen wolltest?
So der Klassiker, dass Leute Psychologie studieren, um sich selbst zu therapieren. Ich glaube, bei mir war es, ich wollte mich selbst coachen. Mhm.
Ja, es war jetzt ehrlich gesagt auch ein blöder Spruch, weil das ist ja schon, wie gesagt, 3 Jahrzehnte her. Damals hieß es so. Heute glaube ich das auch nicht mehr, dass es so ist. Aber es kommt, glaube ich, doch auch immer auf die Fakultät an. Aber jetzt haben wir, glaube ich...
Wenn es so ist, dann ist es halt so. Das kann ja auch sein. Aber also ich fand das also letztendlich auch meine eigene Selbststeuerung. Also das finde ich auch bis heute noch spannend. Also ich coache mich auch selbst heute total gerne noch und gehe wirklich in manche Details ganz gerne rein, um für mich weiter zu verstehen, okay, was ist denn da bei mir los, um mich dann halt weiterzubringen. Und das haben ja auch nicht nur Sportler anheim, die sowas gebrauchen, das eigentlich alle.
Du sagtest vorher was ganz Spannendes, da möchte ich jetzt einfach noch drauf zurückkommen. Du hast gesagt, als du in den Seniorenfußball eingestiegen bist, da sollten wir jetzt allen Triathleten da draußen und Ausdauersportlern sagen, Seniorenbereich im Fußball bedeutet ab 18, also die echten Männer und nicht die Age-Grouper. Ja. Nein, es ist nur mal zum Verständnis, dass ja in Spielsportarten die Herren sind und nicht die schon Schlohweißen, die mit dem Racket über den Platz gehen.
So wie du, oder? Entschuldigung.
Also, ja, nee, alles gut.
So Schlohweiß bist du ja nicht. Jetzt auch ein bisschen sprachlos kurz, ne?
Ja, ganz kurz.
Ja, passiert nicht oft, aber hin und wieder.
Hast du dann im Endeffekt auch schon versucht, während deiner Karriere so ein bisschen, also Einfluss auf dich selber zu nehmen oder auch auf andere? Also, dass du mal geguckt hast an bestimmten Mechanismen, wie funktioniert was, wie hängt was damit zusammen? Weil du sprachst ja gerade schon an, das neben das Torschießen war jetzt nicht unbedingt ein Fehler in der Schusstechnik, sondern ein anderes Manko.
Genau, oder eine andere Entwicklungsmöglichkeit, das sagt der Psychologe. Okay, Manko-Fehler, haben wir ja nicht, ne, sondern wir haben alle Herausforderungen und Möglichkeiten. Und na klar, da hab ich hingeguckt. Was mich aber eigentlich noch mehr interessiert hat, auch während meiner Karriere schon, auch so der, ich nenne es mal mannschaftlicher Zusammenhalt. Oder wie kriegt man eine Fußballmannschaft, 15 bis 20 Jungs, wie kriegt man die in eine Stimmung, in eine Richtung, so dass die halt an einem Strang ziehen, dass die gemeinschaftlich agieren. Und ja, ich war viel und häufig auch Trainerkritiker, weil im Amateurfußball hast du dann halt natürlich auch Amateurtrainer. Und da waren immer, ich würde schätzen, so ein Drittel bis die Hälfte war unzufrieden. Mhm. Und das fand ich immer total furchtbar. Wenn man sich jetzt Beispiel Bayern München oder sowas, wie die letztes Jahr dann oder in der letzten Saison abgeräumt haben, die haben an einem Strang gezogen. Mhm. Und das fand ich als Spieler immer total faszinierend, weil ich von meiner Persönlichkeit her auch gerne Harmonie habe. Mhm. Ja, mittlerweile weiß ich auch, dass auch mal Disharmonie gut tun kann in der Mannschaft und wenn man da richtig dazwischen knüppelt. Aber insgesamt macht es natürlich total Sinn, wenn da größtmögliche Harmonie ist, sodass dann dass alle wissen, okay, in die Richtung geht's. Und war dann selbst auch mal irgendwann Trainer, weil ich dann auch die andere Seite mal kennenlernen wollte. Es ist natürlich nicht einfach. Ja, da wirklich da 20 Kids da oder 20, auch Herren, es waren auch Herren, im Bereich dann wirklich so hinzubekommen, dass sie einem vielleicht auch vertrauen, dass sie sich gegenseitig vertrauen, dass sie sich unterstützen.
Hast du das auch als Spielertrainer probiert oder hast du ganz klar die Rollen getrennt?
Nee, ich war ja Spielertrainer auch.
Okay.
Und ja, war erfolgreich. Also nach dem Erfolg war es gut. Mir war es dann aber auch irgendwie auch zu viel hinter einzelnen Jungs hinterherlaufen und denen sagen, okay, jetzt macht euch immer ordentlich warm und so. Da bin ich lieber der Psychologe, der im 1-zu-1-Kontakt dann mehr Steuerungsmöglichkeit hat, beziehungsweise dann Steuerungsmöglichkeit in Anführungszeichen, dass ich da lieber aus meinen Klienten dann was raushole, was in denen drin steckt, als jetzt bei vor 15, 18 Leuten zu stehen und dann jeden Einzelnen zu fragen, ja, wie kannst du dich am besten motivieren, funktioniert ja nicht. Sondern da muss man eigentlich was vorgeben, eine Maßgabe haben, sowas. Und das ist in meinem Job als Psychologe mit Klienten, vorwiegend im Einzelkontakt, manchmal habe ich auch Gruppen, macht es mir einfach mehr Spaß. Es entspricht meiner Persönlichkeit mehr.
Was euch beide ja verbindet, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr betrachtet euch ja beide als Coaches sozusagen. Also Björn ist ja jemand, der für ganzheitliches Training steht, der sehr wahrscheinlich mehr über die Physiologie kommt, aber für den ja das Thema, wenn ich das jetzt richtig verstehe, auch interessant ist, nicht nur bei seiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch für seine Sportler. Wo würdet ihr denn Ansätze sehen bei, ich sage jetzt mal, Ausdauersportlern, wer für wen so eine, also ein psychologisches Coaching, wo das Sinn macht oder für welche, in welchen Situationen das Sinn machen kann?
Also ich antworte mal zuerst, auch diese Physiologie, die finde ich auch total spannend. Da bin ich jetzt kein Spezialist, ich gucke mir auf die Psyche, aber allein wenn jemand, ne, ich sag mal häufiger mal Muskelverhärtung hat, irgendwie ne, sich in seinem Körper nicht so ganz wohl fühlt, dann ist das oder kann das auch ein psychologisches Thema sein, dass er sich vielleicht zu viel, zu wenig Druck macht, irgendwie so, dass er nicht in seiner Mitte ist. Oder das würde ich sogar wirklich auch dann körperlich betrachten, in seiner Mitte, dass er nicht ne, gut Schwerpunkt hat, ne, sich nicht so atmet oder so, dass er merkt, oh, das tut ja richtig gut. Und also ich, ne, je älter und erfahrener und je weiter ich in meinem Berufsfeld da auch mich befinde oder bewege, desto mehr gucke ich auf den Körper. Fällt mir immer mehr auf, dass der Körper immer wichtiger ist. Ich habe jetzt dann keine Parameter, irgendwie, wie man das bemisst. Aber Körper und Seele, die sind untrennbar zusammen.
Also Psyche beeinflusst den Tonus sozusagen. Also auch den Muskeltonus letztendlich. Wenn man es jetzt banal runterbricht, weil du gerade sagtest, Muskelverhärtung oder Muskelverkrampfung.
Ja. Und umgekehrt. Nur wenn du eine Muskelverhärtung hast, das ist für die Psyche auch total doof.
Ja. Björn, wie sieht es denn bei dir aus? Welche deiner Sportler oder wo würdest du denn sehen vom Profil her? Für wen würde sich so eine Betreuung im Sportpsychologen oder Mentaltraining, du bist ja auch Mentaltrainer, Stefan, für wen eignet sich sowas oder wo würdest du sagen, hier haben wir wirklich eine Chance, nochmal was rauszuholen?
Ich habe mich, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, ich habe gerade noch überlegt und dachte, ob ich es nochmal schnell hole, das Magazin, aber ich glaube irgendwie so im Februar ungefähr diesen Jahres dazu, also da gab es noch kein Corona, also vielleicht gab es das schon, aber das war ja noch nicht so populär, da gab es einen Artikel hier im Triathlon-Magazin über Patrick Lange, der seit letztem Jahr ein Athlet von mir ist und mit dem Stefan und ich auch, also quasi in dieser Dreierkombination zusammenarbeiten. Kommen wir gleich noch zur Entstehung, wie wir auch zusammengekommen sind und warum mir das wichtig war. Aber ich glaube, ich habe mich in dem Artikel auch zu der sehr schroffen Aussage verleiten lassen, dass man bescheuert sein würde, so ungefähr, wenn man das heute nicht in Anspruch nimmt, weil die Potenziale einfach ganz, ganz offensichtlich sind und es meines Erachtens, und ich habe da heute, glaube ich, einen ganz anderen Blickwinkel drauf als noch vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, das ganze Thema, egal ob es jetzt Sportpsychologie ist oder Psychologie allgemein, Mentalcoaching, wie auch immer man das jetzt gerade beziffern will, dass das für jeden total viel Sinn macht und für jeden auf jeden Fall eine große Chance ist, noch hier und da mal mehr, mal weniger Potenziale noch irgendwie auszuschöpfen. Und deswegen sehe ich da eigentlich nicht keinen Sportler, als aber auch vielleicht, es muss gar kein Sportler sein, als auch keinen Menschen möglicherweise, der da nicht irgendwo noch unerschlossenes Potenzial hat, was er halt über diese Schiene irgendwie auch herausfinden kann oder ausschöpfen kann.
Und da würde ich ganz gerne anmerken, dass es in diesem Mentaltraining, in so einem klassischen Mentaltraining, auch nicht nur darum geht, dass man noch mehr Leistung abrufen kann, ja, dass man noch mehr in die Spitze reinkommt, sondern ich würde es auch mal so bezeichnen, dass man ausgeglichener in seinem Sport ist. Und dass einem vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß macht. Und da bin ich fest von überzeugt, dass das auch dann nicht direkt kurzfristig, aber mittellangfristig dazu führt, dass man auch erfolgreicher ist. Ne, dass es wieder so in seiner Mitte sein oder sich einfach wohlfühlen. Also ich bin da ein großer Freund davon, dass wenn man sich wohlfühlt, dann ist man fähig. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, dann, ne, dann fehlt irgendwas oder so.
Ja. Total.
Jetzt haben wir ja drüber geredet, ihr beide seid Coaches, aber das Geheimnis müssen wir jetzt trotzdem nochmal lüften, so das Kennenlernen. So, also dieser eine Anruf, dabei ist es ja wohl nicht geblieben, sonst würden wir heute nicht hier sitzen.
Ja, genau. Ich hole ein kleines bisschen aus. Also ich habe ja Sportwissenschaften studiert an der Sporthochschule und hatte, ich weiß nicht, wie viele Psychologiekurse. Und es gab, glaube ich, keinen Kurs, der mich weniger interessiert hat. Also ich glaube, ich habe sogar lieber Touren gemacht in der Praxis, als irgendwie der Psychologie gelauscht. Und es tut mir heute auch noch leid und jetzt gerade erst recht. Aber ich gebe gerne
zu. Kann ich aber verstehen. Ich hätte auch Psychologiekurse, die waren langweilig.
Ich gebe echt gerne zu, dass das so eine Sache für mich damals war, die mich einfach nicht interessiert hat. Also ich habe nicht, ich fand Biomechanik interessant, Physiologie, alles, was irgendwie auf zellulärer, molekularer Sportmedizin-Ebene passiert und so weiter. Und habe so mit der Psychologie überhaupt nichts am Hut gehabt. Und habe dann aber, gerade jetzt auch rückblickend, merke ich das nochmal umso mehr, hat man ja immer wieder Punkte im Leben, wo man coacht. Das muss jetzt gar nicht irgendwie muss nicht der Triathlon-Coach Björn sein, sondern es gab eine Zeit, ich habe extrem viel Fußball gespielt, so in meiner Jugend, bei weitem nicht so erfolgreich wie Stefan, aber mit Mannschaftsgefüge zu tun gehabt, unterschiedliche, ja, auch, man trifft ja auch da schon auf unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die man dann, also man coacht sich ja auch vielleicht gegenseitig in der Mannschaft, man braucht ja gar nicht mal nur einen Trainer, der vorne vorsteht, und habe dann ja irgendwann angefangen im Triathlon und Radsport zu arbeiten und habe von da an eigentlich alles nach Intuition gemacht. Also ich hatte so für mich das, ich habe mir auch, glaube ich, gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, sondern hatte so ein Stück weit das Empfinden, dass man mit irgendwie Empathie, Intuition, vielleicht natürlich irgendwie einen entsprechenden Umgang, den man hat zwischen Coach und Athlet, also dass man irgendwie eine Sprache spricht, dass das alles so, dass man sich in den Sportarten auskennt, dass man weiß, wie man spricht im Radsport, im Triathlon, das habe ich immer für wichtig gehalten. Und dann ist das eigentlich alles irgendwie eher so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Zufallsprinzip gewesen, aber da gab es auf keinen Fall irgendwie eine sinnvolle Struktur hinter. Also ich habe den gegenüber, dem habe ich eine Persönlichkeit in Anführungsstrichen zugeordnet, aber jetzt bei weitem nicht irgendwie wissenschaftlich fundiert, sondern ich habe gedacht, das ist jetzt so ein Typ und der Daniel, das ist einer hier, den, wenn ich den trainieren würde, der ist halt eher faul, den muss ich halt sicherlich irgendwie anders nochmal motivieren. Wenn ich jetzt einen Stefan trainieren würde, dann
ja, weiß bin ich jetzt, gespannt, was
dann, du was hätte ich den zum Beispiel wahrscheinlich, also man hat das ja früher schon so auch mit vielen Age-Groupern gehabt, dass du Leute hattest, denen bist du eher mit Zahlen und Empirie gekommen und konntest denen erklären, wenn du dies und das und jenes jetzt gerade tust, dann ist das die Konsequenz daraus und hier ist das Belegbare und du wusstest, so erreichst du die. Und du hast auch Sportler gehabt, wo du einfach wusstest, du stresst die da total mit. Und dann hat man ja auch viel immer von sich selber abgeleitet. Also ich fand halt Zahlen und Co. und Belegbarkeit und Wissenschaft immer spannend. Und dann hast du Leute gehabt, die jetzt auf deiner Seite, die fanden das auch spannend. Die konntest du auch so kriegen, also die Athleten jetzt gerade. Wenn da Athleten bei waren, die das gar nicht interessiert hat, dann wusste ich immer schon, okay, das stellt mich halt vor besondere Herausforderungen, weil die kriege ich jetzt nicht mit meinem eigenen Gusto so ungefähr. Ne? Die hole ich mir jetzt nicht so einfach ins Boot. Und aber alles halt sehr, sehr unbefleckt, sage ich mal, und überhaupt nicht wissenschaftlich fundiert. Und dann hat's das Aufeinandertreffen quasi gegeben, ich glaube Anfang letzten Jahres, also was haben wir jetzt, 2020, also Anfang 2019. Und ich war immer jemand, der gesagt hat, nee, Psychologie total wichtig. Also ich habe auch immer extrem nach vielen Beispielen gesucht, wie das im Sport besser klappen kann, wenn man einen guten Psychologen an der Hand hat. Aber es war alles heiße Luft, um es auch mal so deutlich zu sagen. Also ich habe immer darüber gesprochen, aber habe für mich selber eigentlich so die Erkenntnis daraus oder das Potenzial daraus also nie wirklich genutzt, sondern wie gesagt, immer nur drüber geredet. Ich hatte immer eine schöne Fallstudie am Start zu, es ging um Olympia 2000, jetzt muss ich überlegen, wann habe ich studiert? Das ist schon so lange her, ich glaube 2008 oder 2012. Und es ging um den Vergleich, wir haben damals eine große Diskussion im Schwimmen gehabt. Es ging um die deutschen Schwimmer, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, es war egal. Auf jeden Fall war es weniger gut und es ging um den Vergleich zwischen australischer Nationalmannschaft, deutscher Nationalmannschaft und es ging darum, dass, glaube ich, damals beim australischen Schwimmnationalteam alleine 12 Sportpsychologen dabei waren und das deutsche Team overall für alle Sportarten, glaube ich, einen hatte. Und das war immer so für mich ein Beispiel, wo ich immer schon gesagt habe, so ja, das hat auf jeden Fall eine Auswirkung, ich habe aber nicht genau weitergedacht. So. Und dann habe ich bei Stefan angerufen, überhaupt nicht aus Coaching-Gründen. Also ich wollte keine Fortbildungen machen oder irgendwie, weiß ich nicht, eine Zusammenarbeit, eine Kooperation anstreben, sondern ganz alleine aus eigener persönlicher Motivation, wenn man es positiv ausdrücken will jetzt gerade. Also durchaus ganz klar mit einem Problem. Also ich habe für mich selber nicht verstanden, dass man solche Probleme erst gar nicht kriegen muss, sondern habe so lange gewartet, bis das Problem so groß war, dass ich gemerkt habe, okay, das kriege ich alleine nicht mehr bewältigt. Und brauche jetzt jemanden, der mir dabei hilft. So. Und das hat bei mir unglaublich lange gedauert, bis das dazu gekommen ist. Können wir jetzt gleich über Persönlichkeitstypen noch drüber sprechen, warum das vielleicht bei mir besonders lange gedauert hat und so weiter und so fort.
Du wolltest es vielleicht einfach auch selbst lösen und Hattest ganz viel Ehrgeiz in dir.
So,
ich versuche es mal positiv auszudrücken.
Ja, wollte ich gerade sagen, das hast du jetzt sehr schön, hast du jetzt sehr schön positiv formuliert, genau. Und dann war auch die ganz witzige Anekdote, dass ich beim Institut mich gemeldet habe, eine E-Mail geschrieben habe und sofort kam eine Antwort zurück vom Geschäftsführer von Schubi, liebe Grüße, der sofort sagte so von wegen, ja, lass mal eine Kooperation machen, das ist hier total gut und ihr sitzt ja auch noch direkt nebendran und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt so, nee, auf keinen Fall, also will ich erstmal gar nicht. Ich will erstmal, komme ganz privat, persönlich, ausschließlich aus meinen Beweggründen. So, und dann bin ich bei Stefan gewesen. Wir haben das von da an regelmäßig gemacht, also uns quasi immer so, ich würde sagen, so alle 3-4 Wochen ungefähr gesehen.
Am Anfang ein bisschen häufiger.
Genau, am Anfang ein bisschen häufiger. Und das Beeindruckendste daran, was mich seitdem eigentlich durchgängig flasht, um das neudeutsch zu sagen, Stefan hat mir von der Psi-Theorie erzählt und hat mir Psychologie so erklärt, wie es eigentlich vorher noch niemand gemacht hat. Und auch so, dass ich das dann verstanden habe. Und vor allen Dingen Psychologie ein Stück weit für mich, ich sag mal in Anführungsstrichen, quantifizierbar gemacht. Also es ging auf einmal um irgendwie Skalen, Ausprägungen, die ich an Zahlen festmachen konnte. Es gab Klassifizierung, es gab Persönlichkeitstypen, es gab unterschiedlichste, wie gesagt, sprechen wir jetzt gleich gerne noch drüber, aber unterschiedliche Persönlichkeitsausprägungen und ich habe verstanden, warum
du so bist, wie du bist.
In gewisser Situation genau das jetzt gerade für mich ein Problem ist und warum ich da nicht rauskomme. Und das ist das, was Stefan auch gerade gesagt hat, so dieses Selbstcoaching quasi, welches System ich gegebenenfalls ansteuern muss, um mit der Situation besser umzugehen. Und das habe ich da verstanden. Abgeholt hat er mich endgültig, glaube ich, mit, wir waren gerade schon beim Fußball. Stefan hat alles ganz klar immer an irgendwelchen Spielertypen quasi ausgemacht. Also Persönlichkeitstyp SO1, der Philipp Lahm der Fußballwelt. Persönlichkeitstyp, korrigiere mich jetzt, AO, weiß ich nicht was, der Olli Kahn. Also durchaus sehr unterschiedlich. Und das fand ich total klasse, weil, also abgesehen davon, als großer Bayern-München-Fan, zack, 500 Hörer weniger jetzt gerade wahrscheinlich im Podcast, aber hat man die natürlich alle auf dem Schirm, weiß, wie so ein Mannschaftsgefüge funktioniert. Ich hatte viel mit Fußball immer schon zu tun. Und fand ich total gut, das an der Situation oder an solchen Clustern quasi zu erklären. Und so hat sich das quasi also auf der persönlichen Ebene fortgestrickt. Und dann war für mich halt auch, ist mir ganz schnell deutlich geworden, dass ich so im beruflichen Coaching das alles viel zu, jetzt habe ich es negativ auf, viel Potenzial hatte, um das noch deutlich besser irgendwie angehen zu können, so in der Interaktion mit den Athleten. Und festgestellt habe, dass ich eigentlich keinen Werkzeugkoffer an Techniken dabei habe, den ich für unterschiedliche Persönlichkeitstypen in gewisser Situation anwenden kann, sondern dass alles halt über Intuition läuft. Und da vor allen Dingen auch gemerkt habe, ganz offen gesprochen, dass es halt dann doch noch einen großen Unterschied gibt, sage ich mal, zwischen einem Coaching für einen Altersklassenathleten und einem Coaching für einen Profi. Und damit meine ich jetzt gar nicht im Hinblick auf, sage ich mal, Ambition oder Herausforderung oder sportliches Ziel, sondern eher im Miteinander. Also du hast halt das, was wir jetzt hier, wenn wir unsere Heißeisathleten betreuen, dann ist natürlich das nicht so eine 1-zu-1-Betreuung, wie du die mit einem Profi hast. Also du bist jetzt nicht zusammen im Trainingslager, du, weiß ich nicht, bist nicht zusammen bei Rennen, du schläfst im Zweifelsfall vielleicht nicht zusammen mit deinem Athleten sogar in eigenem Bett, wenn ihr euch ein Zimmer teilt im Trainingslager oder sowas. Also das Prinzip ist nochmal ein ganz anderes und das Profi-Coaching ist halt deutlich dichter oder näher. Und da habe ich dann relativ am Anfang auch gemerkt, dass, ja, wie gesagt, mir eigentlich so ein Werkzeugkoffer fehlt, ich nicht ganz genau weiß oder ich mich nicht auf meine Intuition alleine verlassen kann, sondern durchaus irgendwie da Hilfe, also Möglichkeiten brauche, sagen wir es mal so. Und das war dann der Moment, wo ihr ja bei euch so alljährlich quasi die Ausbildung zum Sportmentalcoach, glaube ich, heißt sie, ne, anbietet, die ich dann von, wann hat sie angefangen? Ich glaube, letztes Jahr im November, Dezember, haben wir sie so halt über den Winter hinweg gemacht. So, die ging ungefähr so ein halbes Jahr. Immer montagsabends haben wir unsere, jetzt wollte ich gerade sagen, Therapiesitzung gehabt, aber so
Coaching-Runde.
Unsere Coaching-Runde gehabt, genau. Ja. Die
Reflexion.
Die wir auf jeden Fall auch, oder die ich auf jeden Fall gerade hart vermisse, gerade in diesen Zeiten. Genau, und fühle mich da auf jeden Fall jetzt gerade deutlich besser aufgestellt, was halt so dieses, bleib jetzt mal beim Werkzeugkoffer, den Werkzeugkoffer angeht und weiß, hab dieses Prinzip halbwegs, glaube ich, verstanden. Wie gesagt, wir können jetzt gerne gleich drüber sprechen, über diese unterschiedlichen Persönlichkeitstypen, wie die zu behandeln sind und so weiter und so fort.
Vielleicht noch ein Zusatz von mir dazu, das ist auch genau der Ansatz unseres Unternehmens, ja nicht alle über einen Kamm zu scheren und sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Werkzeugkoffer, der gilt für alle und so funktioniert Mentaltraining, weil A, weiß ich das nicht, wie Mentaltraining per se klassisch und immer 100% funktioniert, sondern mir geht es darum, den einzelnen Menschen einfach in den Vordergrund zu rücken. Und das mache ich mit diesem Persönlichkeitstest, das mache ich natürlich aber auch, wenn ich einen Persönlichkeitstest gemacht habe, aber trotzdem gucke ich mir den Menschen an und gucke da, was ist. Das hast du dann intuitiv gemacht und was wir oder was ich dir dann angeboten habe, ist ja, irgendwas Skaliertes oder irgendwie ja, was passgenaues oder möglichst passgenaues für den einzelnen Menschen. Und das, ja, das ist auch das mal, was mir besonders Spaß macht, dass man jeden einzelnen Menschen wirklich auch dann vollwertig so betrachtet und dann guckt, welche Puzzleteile passen da drauf. Oder ich habe immer so ein Bild von welche Lego-Steine, was matcht. Und das macht Bock. Ja.
Jetzt steht ja bei euch auch, wenn man diese Fragebogen sich anguckt oder die Auswertungen auch anguckt, was es für den Sport betrifft, was es aber für den Menschen komplett betrifft. Ja. Eine Frage, die mich so ein bisschen umtreibt, ist auch, wenn ihr dieses Profil erstellt, ich glaube, Profil ist das richtige Wort, weicht der Sportler vom Mensch ab oder gibt es praktisch immer Parallelen? Also ist man auf dem Sportplatz oder ist man in der Arena der Gladiator und zu Hause der Pantoffelheld? Also funktioniert es oder verstellt man sich dann irgendwo?
Ich würde sagen, dass man sich eher zu Hause verstellen kann als jetzt in der Arena. Mhm. Das ist auch das, was mir am Sportcoaching so viel Spaß macht, ist, dass da sind halt ehrliche Emotionen. Mhm. Und im Fußballstadion oder ne, auf dem Rad oder wo auch immer, da kann man sich bestimmt ein Stück weit verstellen, aber letztendlich kommt die Persönlichkeit raus. Mhm. Das finde ich, kann man, ne, wenn es in der Fußballmannschaft mal knistert oder wenn es mal wirklich um die Sache geht, dann ist es auch das, was daran so fasziniert, warum man da so gerne hinguckt. Weil man ja irgendwie dann vielleicht auch ein bisschen voyeuristisch ist, okay, was passiert jetzt da gerade? Und was da passiert ist, ist die, ich glaube, die ehrliche Persönlichkeit, die da richtig rauskommt. Man sagt, dass die Persönlichkeit, ne, so die Grundkernpersönlichkeit, dass sie unter Stress am deutlichsten sichtbar ist. Und naja, wo hast du, wenn nicht in der Arena Stress, ne, wenn du da quasi geköpft werden könntest, ne, ja. in diesem Bild. Ja. Oder im Champions League-Finale, ne, wenn es wirklich um alles geht. Ne, da kommt die Persönlichkeit raus, ganz sicher. Zu Hause, in der Ruhe, ne, ist es vielleicht so, dass man auch dann mal eine gegenteilige Persönlichkeit annehmen kann oder sich damit ausprobieren kann oder damit spielen kann. Letztendlich in dieser Theorie, Psi-Theorie, da gibt es so vier Persönlichkeitsdimensionen. Wir Menschen haben alle diese vier, nur zu unterschiedlichen Ausprägungen. Das heißt, jeder hat eine Schieflage. Ein guter Freund hat mal gesagt, so, kannst mich doch nicht in eine Schublade stecken. Ne? Ja. Ich bin nicht so eine oder zwei Schubladen. Und dann meinte er, ich bin eine ganze Kommode. Sag ich, ja, aber ne, die Kommode, wo deine Unterhosen drin sind, die Schublade, die ist schön leichtgängig. Und da deine Steppweste, die du einmal im Jahr trägst, da wackelt es halt ein bisschen. Da kommst du nicht so leicht dran oder nicht so häufig oder hast vielleicht auch nicht so Lust, daran zu kommen. Und so könnte man Persönlichkeitsentwicklung letztendlich dann auch beschreiben. Ne? Gucken, oder ich als Coach komme dann mit meinem Schmieröl und gucke, dass alle Schubladen dann wieder leichtgängig laufen. Alle wird vielleicht auch gar nicht klappen. Vielleicht braucht es das auch gar nicht. Mhm. Aber dass man guten Zugang hat zu sich. Und das ist dann ja, Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung. Ne? Dann kommt man, dann wird man, stellt man sich breit auf und wird eine Persönlichkeit. Und das ist ja, also im Coaching auch das, was ich mit meinen Sportlern erreichen möchte. Nicht, dass die, der macht immer das Gleiche und der ist dafür zuständig, ne, den ne, Müll hinterherzukehren, ne, sondern ne, jeder soll sich entwickeln, soll ne, das dann machen, was er gut kann. Fußball bleibt bei deinen Leisten, aber dann auch ne, Entwicklung, Entfaltung.
Du sagtest ja gerade, du willst, dass sich die Persönlichkeit entwickelt. Im Endeffekt, also für dich ist es dann auch ein Erfolg, wenn du irgendwann, ich sag jetzt mal, einen Sportler dann wieder abgibst oder vielleicht die Kontakte verringerst, wenn der dann im Endeffekt selber weiß, wie er reagiert, wie er zu tun hat. Also es ist jetzt nicht so, du bist nicht jemand, der sagt, ich brauche Klienten, Klienten, Klienten und jeden Tag immer muss der da sein, sondern du willst im Endeffekt die Leute, ich glaube, das muss man einfach nochmal den Leuten draußen, denen das nicht so klar ist, und mir war das auch nicht so hundertprozentig klar, dass man im Endeffekt sagt, okay, ich gebe jemanden oder ich erkläre jemanden, wie er tickt, also jetzt in Anführungszeichen tickt, damit der selber mehr mit sich anzufangen weiß. Oder du hast vorher selber mal gesagt, ich wollte beim Fußballspielen selber wissen, warum ich den Ball daneben schieße. Also ich will mich besser kennenlernen und mir reicht nicht die Aussage, es war die Schusstechnik, weil komischerweise habe ich vorher 10-mal in den Winkel getroffen. Also ich kann es ja so nach dem Motto. Ja. Also das ist, darin besteht im Endeffekt die Aufgabe oder deine Intention, den Menschen dann etwas fertiger oder etwas...
Also ist auch ein bisschen mein Idealismus, dass ich bezeichne mich jetzt mal als Menschenfreund. Mhm. Als Psychologe ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man das mal macht. Schadet nie, ne? Menschen zu entwickeln heißt natürlich dann auch denen, also eigentlich immer so Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Ne? Techniken mitzugeben, beizubringen, das geht bei manchen total schnell. Die habe ich wirklich dann, ich habe immer wieder mal Klienten, die sich dann mal so, ja, vielleicht 3-4 Mal und dann war es das. Und dann melden die sich ein paar Jahre später und meinen so, boah, das hat mir so viel geholfen und ich habe das und das, habe ich dann mitgenommen. Und dann, ich finde das totale Bestätigung auch für meine Arbeit. Habe ich vielleicht den Klienten nicht halten können und sowas, aber tja, da kommt ein anderer Klient. Und manche habe ich dann, die brauchen ein bisschen mehr. Na, ich bin jetzt aber auch kein Psychoanalytiker, der da seine 300 Stunden ne, verteilt, sondern also meine Intention ist im Prinzip immer, eigentlich die Menschen dabei zu begleiten, dass die sich selbst entwickeln. Und ich biete da manchmal so ein bisschen Leitplanken, manchmal ne, sind so Bilder, die ich dann habe, oder manchmal habe ich so eine Laterne, dann leuchte ich mal dahin, dann wissen die, okay, ja, ich guck mal den mit dem Weg an, aber laufen tun die alle selbst und sich selbst entwickeln.
So. Björn sprach ja für ihn an, dass für ihn wichtig ist, dass er eine Skalierbarkeit hat. Also nein, also ich meine das jetzt gar nicht. Ich meine das jetzt gar nicht. Also
er lacht, weil er sich ertappt fühlt.
Ich glaube, er hat es aber selber, glaube ich, gerade
so gesagt. Weil er das mittlerweile mit seinem Persönlichkeitstypen begründen kann quasi. Ja. Und das ist eigentlich das Spannende daran ist. Deswegen habe ich gerade so gelacht. Also Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber Das war ganz viel so diese Selbstreflexion, hat jetzt hier gerade stattgefunden und die hat es für mich in den letzten Monaten halt sehr, sehr häufig dann immer wieder gegeben, wo ich in bestimmten Situationen gedacht habe und auch manchmal schmunzeln musste, weil ich gedacht habe so, du hast jetzt da gerade wieder so reagiert, weil und du dann halt die Begründung dafür hattest, durchaus aber hin und wieder ist auch mal geschafft, wahrscheinlich dann so selbstreflektiert zu sein und zu sagen, die eigentlichen Ausprägungen, das S und das O, das darf ich jetzt mal ein bisschen hinten anstellen, ich kann diese Situation jetzt gerade auch anders lösen, indem ich mehr System 2 oder 3 ansteuere, so ungefähr halt. Deswegen habe ich gerade gelacht, weil diese Skalierbarkeit irgendwie was ist, womit du mich halt grundsätzlich immer abholst, also Sachen, die berechenbar sind, wo ich Zahlen hinterlegen kann und so weiter. Das merkt man ja vielleicht in dem Podcast auch. Ich glaube, ich habe fast bei jedem Podcast bisher einen Taschenrechner nebenher aufgehabt, weil wir irgendwelche Kalorien durchgerechnet haben und so weiter und so fort.
Und heute rechnen wir die Psyche durch.
Und heute rechnen wir die Psyche durch, genau. Heute lasse ich ihn mal bewusst weg. Ich weiß auch nicht, wie es gehen soll, ehrlich gesagt.
Geht auch nicht.
Und das ist aber ja, also das hat mir immer dann auch geholfen. Und das ist aber auch in ganz vielen Situationen im Leben, wo ich dann, wenn man diese Reflexion auch durchaus mal anbringt, dass man dann weiß, okay, dieses Problem kriegst du jetzt mit deinem eigentlichen Gusto, wie du es sonst gemacht hättest, eben nicht gelöst, sondern du musst halt das jetzt, oder das muss auch nicht mal ein Problem sein, aber dieses Potenzial kriegst du nicht erschöpft, indem du dies und das machst, sondern du musst jetzt mal ein anderes System ansprechen und das ist ja das, was Stefan gesagt hat, so Hilfe zur Selbsthilfe im Sinne von selber vielleicht auch reflektiert genug sein, um zu wissen, wann du das jetzt selber anpasst.
Ja.
Gar nicht so einfach.
Das ist gar nicht so einfach. Das ist für mich persönlich auch nicht so einfach. In dem Moment, in dem man irgendwo drin hängt in einem System, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es 4 Systeme gibt, 4 große Systeme, wenn man in einem System festhängt, dann ist es einfach auch schwierig, da eine Objektivität hinzubekommen und zu sagen, okay, warte mal, was brauche ich denn eigentlich? Also wenn ich irgendwie Stress habe, was auch immer, oder in einem System festhänge, dann brauche ich auch jemanden zum Reden. Also dann lasse ich mich auch extern coachen.
Ja.
Im Alltag bekomme ich es aber immer mehr auch hin, ich persönlich jetzt, dann das auch zu erkennen und dann darüber nachzudenken, okay, was ist es denn jetzt gerade? Wo hänge ich denn gerade fest? Was brauche ich denn? Und genau das ist die Idee, die ich auch mit meinen Klienten, meinen auch Patienten dann habe, dass die Reflexion dann sich so ausbildet, dass darüber nachdenken, das draufgucken, Metaebene einnehmen, um dann für sich selbst zu entscheiden, okay, warte mal, das und das kann mir helfen. Und wenn das ein Klient oder wenn ich das auch selbst bekomme, für mich selbst auch immer wieder ein Glückserlebnis, so wow, geil, es funktioniert.
Du sprachst gerade von 4 großen Systemen. Kannst du das uns ganz kurz
ich probiere es mal ohne Flipchart in das Mikrofon rein.
Die hatten wir die 8 Sitzungen, glaube ich.
Bitte?
Die hatten wir die ersten 8 Sitzungen vor uns stehen, die Flipchart. Und du bist immer wieder aufgestanden und hast das immer wieder. Und ich war immer wieder glücklich, weil ich jetzt genau wusste, hier ist meine.
Deswegen versuche ich es mal mit Bildern darzustellen. Nämlich, wenn man sich eine 4 auf einem Würfel vorstellt, dann hat man da 4 Punkte. Mhm. Ich würde jetzt mal diese 4 Punkte mit Buchstaben belegen. Nämlich rechts unten ist ein S für spezifische Informationsaufnahme. Rechts oben ist ein P für persönliche Informationsverarbeitung. Links oben ist ein O für objektive Informationsverarbeitung. Und links unten ist ein A für automatische Informationsaufnahme. Ich erkläre das nochmal. Unten sind 2 Informationsaufnahmen, automatisch und spezifisch. Oben sind 2 Informationsverarbeitungen. Rechts das P, links das O. Das könnte man jetzt als eine, vielleicht auf dem Fahrrad, ist wie eine Landkarte. Ne, vielleicht ist das einfach, und wir fahren jetzt mal einmal im Kreis von rechts unten S übers P zum O, zum A und wieder zum S. Ist das für euch beide erstmal auch ersichtlich? Ja. Habt ihr das vorher im geistigen Auge?
Ja.
Weil dann wird es natürlich ein bisschen einfacher. Das ist quasi eine geistige Flipchart, die wir jetzt gerade gebastelt haben. Und dazu eine Mentaltechnik, nämlich einfach nicht nur die Buchstaben auszusprechen, sondern auch, wir machen da einen Kreis, wir machen da einen Bogen, wir machen da eine Kurve, wir betrachten das als Etappe. Wir haben da rechts unten das S, zum P, zum O, zum A und dann kommen wir wieder zum S. In der spezifischen Informationsaufnahme rechts unten, das ist ein Fehler-Problem-Gefahren-Erkennungssystem. Da gucke ich ganz genau hin. Informationsaufnahme heißt, ich nehme wahr. Ich nehme Probleme wahr. Ich gucke ganz genau hin. Was ist da? Vielleicht, was mich stört? Was ist da, was mich belastet? Wenn ich das richtig gut aufnehme und wahrnehme und umfasse, begreife, dann kann ich das erst in meinen persönlichen Informationsverarbeitungsmechanismus, in meinen Erfahrungsschatz, in das P integrieren. Nämlich, ach so, jetzt habe ich es verstanden. Deswegen hat mich das immer belastet. Da lehne ich mich gerade zurück, vielleicht werde ich da ein bisschen leiser, ich lehne mich mal vor. Das heißt, mit dem S erkennen wir Sachen und integrieren das in unsere Erfahrungswelt. Man kann sagen, das ist Lernen. Ich habe was begriffen und dann packe ich das in meinen Erfahrungsschatz und vergleiche das mit anderen Situationen. Dann habe ich das aufgenommen, habe ich das in mein Selbst, das P ist auch das Selbst, integriert. Das kann ein Fehler gewesen sein, den ich mal gemacht habe und den will ich nicht wieder machen. Das ist immer so ein Klassiker, aus Fehlern lernt man. Aber auch nur, wenn man gut hinguckt. Also, ja, passt schon, mach jetzt, beim nächsten Mal räume ich die Kartons weg oder sowas. Ja. Dann habe ich vielleicht noch nicht draus gelernt, sondern so, oh scheiße, Mann, die stören mich ja.
Es gibt auch manchmal Sachen bei S.
Fiktive Geschichte, Björn.
Es gibt also praktisch, Björn sitzt vor einem riesigen Karton. Nee,
so groß ist der gar nicht. Liebe Grüße an meine Hamburger Kollegen an der Stelle. Ich sitze bei euch im Büro und wir reden dann morgen über...
Aber wenn er steht, ist Björn größer als der Kartonhaufen.
Ja, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht.
Und sitzt nicht.
Das bedeutet also im Endeffekt, das S bewahrt mich noch nicht vor irgendwas, sondern das S ist lediglich im Endeffekt ein Eingang sozusagen. Also ein Kanal, der reingeht,
genau.
Wo ich Sachen aufnehme. Ja.
Genau.
Ja.
Ne? Vielleicht auch ein Trigger, so wow, krass. So schlimm ist es. Das heißt doch nicht, dass ich dann sage, okay, und jetzt mache ich es anders. Dass die Menschen, die in dem S auch festhängen, das kann auch ein Problem sein. Oh Mann, klappt schon wieder nicht.
Weil die kommen gar nicht weiter. Wie du gerade sagst, die bleiben im S. Die sehen praktisch zwar, also die haben ein Problem, aber sie haben keinen Ausweg. Also die fahren praktisch in eine Sackgasse.
Ne, noch nicht. Ne, die haben den Ausweg noch nicht.
Ja, okay.
Ne?
Ja.
In dem Sinne, noch nicht, das ist natürlich euer Coaching-Sprech. Mir geht es natürlich immer wieder darum zu sagen, okay, oh, der hängt da fest und Punkt und ist so.
Ja. Ne? Du würdest sagen, es ist eine Challenge.
Genau, ganz genau. Eine Challenge auch, auch für mich als Coach oder für den Klienten dann zu lernen, da rauszukommen. Und das habe ich relativ häufig. Ne? Vielleicht ein Tennisspieler sagt so, oh Mann, der zweite Aufschlag, der klappt nicht. Ne? Und dann hängt er da fest. Oder auch, ich treffe das Tor nicht. So. Das aber genau wahrzunehmen, zu erkennen, sein Problem dann zu erkennen, woran liegt das denn?
Ja.
Was brauche ich denn? So. In dem Moment bahne ich den Weg aus diesem S-Anteil, der sehr eng ist, hin zu diesem, diesem breiten Selbst, zu dem P, und kann sagen, so, und jetzt habe ich es verstanden. Ich mache mal die Landkarte nochmal weiter, weil wenn man es dann verstanden hat, heißt es ja immer noch nicht, dass man es anders macht.
Das ist richtig. Ja.
So, wie heißt der Spruch?
wie uns, glaube ich, das alltägliche Paarleben immer wieder zeigt. Wir haben das Problem zwar erkannt und auch verstanden, aber von der Lösung sind wir dann doch noch Lichtjahre entfernt. Ja.
Genau, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, sagt man dann so.
Ja.
Ne? Gefahr erkannt heißt dann so, im S zu erkennen, die zu bannen, oder eigentlich so Gefahr erkannt heißt wahrgenommen und in den Erfahrungsschatz integriert. Mhm. Das ist Gefahr erkannt. Mhm. Die andere Seite dann, ne, von P rüber zum O und dann runter zum A, da kommt dann Gefahr gebannt, nämlich Verhaltensänderung. Mhm. Das ist ja das, weil wenn ein Klient kommt, der hat ein Problem, der will letztendlich sein Verhalten ändern.
Ja.
Der ist in der Regel in diesem S-Anteil vielleicht auch stark und sieht, das ist ein Problem, ich komme da nicht raus. Mhm. Und die Idee ist dann, ne, im Coaching oder auch dann in der Hilfe zum Selbstcoaching, den Klienten dazu zu bringen, dann den Erfahrungsschatz so erweitert zu haben, das verstanden zu haben, okay, das ist mein Fehlerchen gewesen, weil das ist das, wo ich es nicht hingekriegt habe, um dann Strategien zu entwickeln. Strategien macht man im O-Anteil. Das heißt, wir rutschen jetzt nach links rüber, links oben hin. Das ist die objektive Informationsverarbeitung. Mhm. Das ist Zielorientierung, Planung, Strategie, auch Analyse. Ne? Das ist die, ne, mit Leitplanken. Ne? Ich gehe in die Richtung. So. Das entwickelt man dann auf dem Weg vom P, ne, von seinem Erfahrungsschatz, wo alles drin ist, wo man ganz viel Gefühl hat, wo man sich selbst auch spürt, seinen Körper gut spürt, oh ja, ne, das ist vielleicht das, was mir gut tut, so, dann hin zu dem noch Motto, und was will ich denn? Mhm. Der Wille taucht im O auf.
Okay.
Wenn ich diesen Willen dann, ne, nennt sich das auch Intentionsgedächtnis, Absichtsgedächtnis, wenn ich in diesem Willen dann mein Ziel lade, ne, ich möchte es anders machen, ich möchte einen zweiten Aufschlag halt übers Netz bekommen, ne, dann lade ich diesen O-Anteil in mir, einen Willen, und wenn ich das, also diesen Willen dann in Handlung überführe, das heißt in den A-Anteil bringe, das ist die automatische Informationsaufnahme, das heißt intuitive Handlungssteuerung, einfach machen. Mhm. So, wenn ich die klare Intention habe, okay, und jetzt mache ich das so, dann klappt in der Regel die Verhaltensänderung.
Jetzt wird ja oftmals gesagt, man muss Dinge anders betrachten, ja? Mhm. Sieh's doch anders. Wo würdest du dieses anders betrachten, wo würdest du das einordnen? Ist das schon in der spezifischen Informationsaufnahme? Siehst doch einfach anders, weil dann nehme ich ja eine Information anders auf. Also zum Beispiel, wir sitzen ja jetzt da und ich meine, es wird ja gerade extrem früh dunkel. Jetzt wird der ein oder andere sagen, boah, eigentlich steht heute noch irgendwie 2 Stunden auf der Rolle trainieren, letztendlich auf dem Plan. Aber boah, ich habe irgendwie keinen Bock, und er macht es dann nicht und er ist aber nicht richtig zufrieden damit. Ja, also er hat es nicht gemacht und ist nicht zufrieden damit, aber wenn er es, also er schwankt immer so hin und her. Keine dieser Lösungen ist ja gut. Er freut sich ja auch nicht, wenn er die Einheit weglässt und sagt, ich gehe jetzt mit Kumpels irgendwie spazieren oder ich spiele mit meinen Kindern oder mache irgendwas anderes, sondern er grämt sich ja eigentlich die ganze Zeit. Er macht es nicht und bestraft sich dann im Endeffekt selber mit, ich sage jetzt mal, latent schlechter Laune oder ein Ziel nicht erfüllt zu haben. Wie könnte so jemand, also ist jetzt sicher... Ja. Verzeih mir den Begriff Hausfrauenpsychologie, weil du weißt ja jetzt nicht, wie das psychologische Profil deines Gegenübers ist. Aber wie könnte so jemand da rauskommen? Also, dass er einfach einen Cut macht und sagt, nee, dann trainier heute nicht und kümmere dich, such dir irgendwas, worauf du Bock hast. Wäre ja eine Möglichkeit. Ja.
Also, küchenpsychologische Antwort ist ja, das einfach zu akzeptieren. Und zu sagen, ey, du hast jetzt nicht trainiert, dann ist es so, akzeptier es, dann geht es dir besser. Mhm.
Sind das Ratschläge, die du geben würdest?
Vielleicht nicht so plump, aber schon auch in die Richtung. Aber ich würde auch dabei begleiten und unterstützen, es auch akzeptieren zu lernen. Aus irgendeinem Grund kann der Athlet das dann eben, ich sag mal, noch nicht akzeptieren. Irgendwas hakelt da noch. Mhm. Irgendwie hat er dann vielleicht doch noch eine Vorstellung oder auch ein Gefühl, was ihm das Training jetzt hätte bringen können. Vielleicht ist es einfach ein Trauerprozess. Oh Mann, ja, eigentlich wollte ich trainieren und dachte mir, wenn ich jetzt 2 Stunden auf der Rolle bin oder was auch immer, danach, oh, ne, dann habe ich Feierabend, dann schmeckt mein alkoholfreies Weizen. Richtig geil. Mhm. So. Und davon auch Abschied zu nehmen, von diesem schönen Gefühl, kann ja einfach erstmal ein Trauerprozess sein, kann ein bisschen wütend mit sich umgehen und sowas. Und das kann dazu führen, dass er dann so ein bisschen grämig ist. Das Grämige ist in der Regel irgendwie ein Gefühl, was nicht ausgelebt wurde. Mhm. Das heißt, vielleicht kann eine Lösung sein, mal vor die Wand zu treten, sagen, so eine Scheiße, ich wollte es doch unbedingt machen. Mhm. Ich wollte auch unbedingt trainieren und hatte so eine schöne Idee und hatte so eine schöne Vorstellung auch von dem, wie es mir danach geht, aber ich habe es einfach nicht gemacht. Mhm. So, ne, kann Wut kann mal helfen, ne, einmal rauszulassen, sodass er sich dann wieder runterreguliert, beruhigt. Das heißt aber auch, um jetzt in der Theorie zu bleiben, der S-Anteil, der wurde klar gesehen. Mhm. Ne, dieses Problem mit der Wut da drin, das darf sein. Mhm. Dieses Grämende, das kann dann auch dadurch zustande gekommen sein, dass es gar nicht so richtig gefühlt wurde, sondern eigentlich verdrängt. Mhm. Ach, passt schon, ja, nee, ach, ich mach's jetzt nicht. Mhm. So, ne? Das heißt, eigentlich der Übergang vom S zum P zu schnell gemacht wurde. Mhm. Ne? Zu den Erfahrungsschatz, ja, passt schon, mache ich heute nicht. Mhm. Aber wenn es noch gar nicht gut ist, weil noch gar nicht so richtig erkannt, noch gar nicht so richtig. Ach stimmt, ich habe da vielleicht einen Fehler gemacht oder vielleicht will ich es beim nächsten Mal anders machen. Einfach so, heute nicht.
Also um es übertrieben zu sagen, er hat es nicht betrauert, oder? Also das ist jetzt ein sehr hohes Wort, aber.
Finde ich total passend.
Okay.
Also vielleicht nicht betrauert und vielleicht auch nicht bewütet. Mhm. Ne, unterschiedliche Emotionen. Mhm. Kann auch noch eine Angst mit spielen. Oh nein, nicht, dass mir das jeden Tag passiert, dass ich nicht mehr auf die Rolle gehe und sowas.
Wie hat denn der Fußballspieler Stefan die Waldläufe oder die Dauerläufe verdrängt, vergrämt? Oder gab es das Problem nie in deiner Karriere?
Als Fußballer bin ich vielleicht ein bisschen in der Besonderheit, weil ich fand Ausdauer auch mal total geil. Okay. Ich habe es total genossen, meinen Körper zu spüren und vielleicht auch mal dann meine Ruhe zu haben, mit meinen Gedanken im Wald zu sein. Deswegen, das habe ich nie verdrängen müssen.
Es gab keine Trainingsform, die dir irgendwie ein leichtes Wütensein oder...
Bestimmt gab es das.
Aber es kann nicht intensiv genug gewesen zu sein, so wenn man dich jetzt so...
Prozess, okay. Mir fällt nicht so viel ein gerade. Nö, ja. Aber sicher werde ich sowas als Spieler oder als Sportler auch gehabt haben, dass ich da irgendwas verdrängt habe oder irgendwo nicht genau hingeguckt habe. Also vielleicht hätte ich da noch ein, zwei Ligen höher gespielt, hätte ich da noch mich mehr mit beschäftigt, mich da mit 25 und 22 weiterzuentwickeln. Mhm. Und habe dann auch, ne, meine Persönlichkeit ist eigentlich auch so, ja komm, lass mal gucken, passt schon irgendwie. Mhm. Ja, da werde ich bestimmt auch zwischendurch mal nicht genau trainiert haben. Mhm. Und genau irgendwie was verstanden haben. Bestimmt. Ich geh noch mal in mich. Ja. Gute Frage, danke.
Nee, alles gut, es hat mich einfach nur so, weil es gab ja sicher bei, also ich gehe jetzt immer davon aus, dass also Spielsportler immer mehr den Fetisch zum Ball haben, ob es Tennisspieler sind, Volleyballspieler, Fußballspieler und dass Dauerläufe oder Waldläufe eher verhasst waren. Also heute, wenn man älter ist, sagt man, boah, ist doch cool, mal eine Dreiviertelstunde durch den Wald zu laufen, die Luft einzuatmen. Als 14-Jähriger sagt man, boah, hinterm Ball herlaufen ist das Coolste, was will ich im Wald?
Also, ich glaube, also auch da wieder ganz viel abhängig von der Persönlichkeit. Ne? Also du wirst Typen finden, die es total toll finden, wenn die am Anfang der Vorbereitung einen Plan bekommen, wo sie laufen müssen und eine gewisse Kilometerzahl abreißen müssen, vielleicht auch im Fußball. Und so hast du das ja in jeder Sportart immer diese Persönlichkeitstypenabhängigkeit, dass du das wirst du bei jeder Situation finden. Ob es der Waldlauf ist beim Fußball, passendes Beispiel finde ich ist jetzt gerade, wenn wir beim Ausdauersport sind, das Thema Offseason ist halt so irgendwas, was trainingstechnisch, also so dieser Übergang quasi, die Saison ist vorbei, das ist jetzt dies Jahr sowieso schwierig, weil es hat nicht so richtig eine gegeben, also zumindest im Triathlon so gar nicht. Wann geht's wieder los? Was mache ich in der Zwischenzeit? Für den Triathleten, um bei dem Beispiel zu bleiben, sowieso schon schwierig, nicht diesem normalen Duktus zu folgen. Also dieses mindestens mal 48 Wochen im Jahr zu trainieren quasi und dann irgendwo mal eine Phase zu haben, wo du jetzt vielleicht sogar fast gezwungen bist, irgendwas anders zu machen. Und jetzt in diesen Tagen ist das halt nochmal ein anderer Schnack, weil du halt nicht die Situation hast, dass du jetzt ganz explizit sagen kannst, so, das sind jetzt halt 4 Wochen, die gönnst du dir jetzt mal und du sorgst jetzt mal dafür, dass du halt nicht auf dem Rad sitzt oder nicht, keine Ahnung, dein Tacho halt, deine Head-Unit nicht mitläuft und die Kilometer aufzeichnet oder deine Garmin-Uhr. Du gehst vielleicht einfach nur so spazieren und wenn du laufen willst, gehst laufen, aber ansonsten machst du es so, wie es dir gerade passt. Und jetzt hast du die Situation ja auch noch, dass es nicht explizit auf 4 Wochen gemünzt ist, weil niemand weiß, wann denn das nächste Rennen stattfindet. Niemand weiß, ob du in naher Zukunft irgendwie oder in absehbarer Zeit, sage ich mal, ins Trainingslager fliegen kannst, um da wieder so ein Eckpfeiler des Saisonverlaufs hast. Und du siehst, so geht es mir gerade, extrem deutlich, wie unterschiedlich einzelne Athleten damit umgehen, in Abhängigkeit ihres Persönlichkeitstypuses, diese Offseason quasi, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu gestalten oder du als Coach hingehst und die mit denen anders gestaltest als Also in Abhängigkeit des Typus halt. Und ich finde das bei meinen, ist ja nur eine Handvoll Athleten, aber es ist ganz witzig zu sehen, wie sehr unterschiedlich ausgeprägt das quasi ist. Also es gibt auch jetzt, man kann es jetzt auch nochmal, wir machen es nochmal ein bisschen weiter, aber du kannst es auch auf diese ganze Corona-Geschichte beziehen, dass ja auf einmal quasi im Anfang März gesagt wurde oder klar wurde, okay, irgendwas ist jetzt hier anders. Und dann auch zu sehen, wie unterschiedlich die Leute mit dieser Situation umgegangen sind. So, und da alleine ist, finde ich, das Thema Persönlichkeitstyp ein super spannendes. Und wo ich froh war, zumindest zu wissen, wie ich jetzt den Einzelnen in der Situation anfasse, um dem irgendeinen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Training zu verschreiben, sodass der mit dieser Situation gut klarkommt. So, und dann hast du halt die Leute, die brauchen einen strikten Plan, auch wenn es kein Ziel gibt, aber die müssen genau wissen, wann die, wie, wo, Radfahren, Schwimmen, Laufen, wie viele Kilometer die in der Woche laufen, etc. pp. Die musst du dazu zwingen, auch ohne jegliches Wettkampfziel irgendwann mal vielleicht Luft dran zu lassen und mal nicht zu trainieren. Und du hast aber auch die, die kreative Ideen haben quasi und sagen, na gut, es gibt halt keine Wettkämpfe, aber dann mache ich ja dies oder das oder jenes und habe mir hier einen eigenen Wettkampf überlegt oder habe hier mal Bock, das zu machen und so weiter und so fort, wo du dann als Coach wieder drauf eingehst und weißt, okay, der braucht halt auch diese Situation, dass er sich da, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kreativ ausleben kann. Und dann lass den auch walten. Also dann zwing dem keinen Trainingsplan auf, wo der nicht weiß, warum der jetzt explizit hier noch seine 80 Kilometer die Woche laufen soll, sondern lass den machen und der bleibt durchaus auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, in Form, weil der sich ja trotzdem weiter bewegt, nur aus anderen Gründen jetzt gerade.
Diese Geschichte, was Björn gerade andeutete, wir haben kein Wettkampfziel. Ich kenne es aus dem Profi-Radsport, da gab es ja diese Geschichten auch, so nach dem Motto, es werden erstmal alle Radrennen abgesagt und da auch mit einigen Trainern und sportlichen Leitern geredet. Und dann irgendwann hieß es, okay, gut, wir gehen jetzt mal davon aus, dass Ende Juli, Anfang August sind die ersten Rennen. Und in dem Moment versuchten dann alle umzuswitchen für ihre Sportler und haben gesagt, okay, wir setzen, egal ob das jetzt eintritt oder nicht, wir setzen das jetzt einfach als Benchmark. Wir treten am 15. Juli zum ersten Radrennen an und bauen uns dahin auf. Ist es eine Möglichkeit, dass man sich im Endeffekt ein Ziel setzt, wo man letztendlich nicht hundertprozentig weiß, ob es also in dieser Zeit ja eintritt? In dem Fall hat es geklappt, in anderen Sportarten hat es nicht geklappt. Da wurde immer wieder nach hinten verlegt. Also ist es dann auch manchmal gut für den Athleten oder für die Persönlichkeit zu sagen, nee, das ist mein Ziel und ich höre jetzt mal die Corona-News nur so halb, weil ich lasse dieses Ziel bis zu dem Tag und erst wenn an dem Tag es im Endeffekt, wenn klar ist, dass ich nicht an der Startlinie stehe, weil es das Rennen nicht gibt, dann denke ich neu. Hilft es manchmal oder ist das?
Hilft sicher, aber auch nicht allen.
Also ja, nee, das hat mich jetzt gerade interessiert, weil also bei den Radsportteams hat man wirklich versucht, so, also einfach so ein bisschen dann zu sagen, also auch die Spannung wieder aufzubauen.
Ja, klar. Also ist immer die Frage, was ist, wenn man es nicht macht? Also wenn man jetzt kein Ziel hinsetzt und das allen sagt, ja, macht mal.
Dann wird sich ja einige geben, die
das okay finden mit Freiraum und ja. Eine andere, die findet es nicht okay. Also da macht es schon Sinn, auch persönlichkeits- oder typenabhängig ja, Ziele zu generieren oder letztendlich dann so den Weg zu bereiten oder den Weg mitzugeben oder zu gucken, okay, welche Richtung es geht. Dennoch ist es natürlich total schwierig. Also, also wenn man sich dann, also jetzt, wenn ich noch ein bisschen mal auf diese Psi-Theorie eingehe, einer, der da planerischer ist, als auf seinen Erfahrungsschatz baut, also der mehr in diesem O links oben ist, als in dem P rechts oben. Das heißt, einer, der Ziele braucht, der Orientierung braucht, für den ist es natürlich total super, wenn er es hat. Jemand, der mehr auf sein Gefühl hört, der mehr im P ist, ist es wahrscheinlich eine Riesenenttäuschung, wenn er sich darauf vorbereitet und die ganze Zeit mit sein Gefühl so mitträgt und sich dann auf dieses Ziel vorbereitet, dann passiert das nicht. Dann ist der enttäuscht.
Aber zu dem Punkt könnte ich jetzt also rein theoretisch sagen, der ist an dem Punkt topfit und darauf kann ich weiter aufbauen. Wobei der, ich sage jetzt mal, der Luftikus, ja, so nach dem Motto, der das nach Gutwill macht, ja, der hat vielleicht 20% seines Potenzials verschenkt, wenn dann das Rennen am 1. August wäre.
Wenn es so wäre.
Also, ja, aber wenn es so wäre, ist ja alles gut.
Genau, wo jetzt aber du dem freiheitsliebenden Menschen erstmal erklären musst, dass er sich ein fiktives Ziel setzen muss, was in Wahrheit eigentlich gar nicht da ist. Oder ja, wo vielleicht auch jeder weiß, naja, ob das stattfindet. Also das ist ja jetzt gerade, wir haben das ja im Triathlon das ganze Jahr über erlebt, dass du dich auf einen Wettkampf vorbereitet hast. Ich meine, wir können es ja sagen, aber es ist jetzt hier, wir haben Mitte Oktober. Es gibt angeblich am 6. Dezember noch ein relativ großes Rennen mit viel Preisgeld und so weiter im Triathlon. Das findet in Florida statt. Und die Athleten mindestens aus dem europäischen Raum sitzen hier und sagen, ja, klar, also ich kann mich jetzt darauf vorbereiten. Aber sind wir mal ehrlich, ob das stattfindet? Ich meine, dazwischen ist sogar noch eine Wahl in den USA. Also was da irgendwie überhaupt passiert, weiß niemand. Und dann ist ja die große Frage, wie du diejenigen dahin bekommst und was du, glaube ich, von keinem verlangen kannst, da kannst du noch so sicherheitsorientiert und auf Leitplanken angewiesen sein, ist hinzugehen und zu sagen, das Rennen findet auf jeden Fall statt, wir bereiten uns jetzt gerade darauf vor, das macht mit Sicherheit Spaß. Das klappt niemals, weil du immer natürlich diese Abwägung hast und genau weißt, naja, ob ich da einreisen kann und wie ist das mit der Quarantäne im Nachgang und so weiter und so fort. Und dann geht es ja darum, nicht dass ob die da vorbereitet sind, sondern wie du den Einzelnen dazu bringst, durchaus motiviert zu sein, sich auf diese Veranstaltung vorzubereiten. So, und das ist ja nicht der, also das, der Weg ist das Ziel. Zack, 3 Euro, Phrasenschwein.
Aber der geht immer, der Spruch. Den
kannst du machen. Kannst du machen, ne? Ja, ja. Okay, danke. Und das ist ja genau dann die Frage, ne? Wie du halt den Einzelnen irgendwie durchaus dazu bringst, ist das der, der halt wirklich die Sicherheit braucht, der irgendwie für den klar sein muss, okay, das sind jetzt noch 8 Wochen bis dahin. Ich mache klassischen Aufbau, 3 Wochen so, 1 Woche Pause, 3 Wochen so, 1 Woche Pause und dann bin ich damit safe. Aber das wirst du halt nicht jedem verklickern können, weil du genug Leute findest, die halt dann sagen werden, du, pass auf, ob das Ding stattfindet, ne? Wer weiß. Und wenn wir 3 Wochen vorher haben, dann fange ich mal irgendwann an, dann mache ich das sinnvoll. Aber bis dahin bewege ich mich so, wie ich Lust habe. Und dann ist das aber völlig fein, weil immer noch ja Motivation genug, um sich zu bewegen. Also wie gesagt, ja nur der Weg, die Frage. Ja.
Also spannend finde ich an diesem ganzen Thema auch, dass also jetzt ne, wird so eine Wahl in den USA, wie die dann auf die eigene Motivation ja zurückfällt. Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Das ist ja beispielslos. Das gab's ja eigentlich, also ich kann mich nicht erinnern, dass sowas in der Form gab, dass solche gesellschaftlichen Umstände auch auf die eigene Motivation und letztendlich auch auf die eigene Persönlichkeit einwirken. Was das schätzungsweise bedeutet, ist ja, dass es einfach erstmal ein bisschen Stress macht. Man ist nicht einfach so, alles klar, das ist ein Wettkampf, ich bereite mich vor und dann wird das schon irgendwie, sondern oh, ich muss noch dahin gucken und dahin gucken und dahin gucken.
Ja.
Alles Eventualitäten, die ich nicht beeinflussen kann. Das ist erstmal ja, äußerer Druck, äußerer Stress. Das wird dazu führen, dass jeder eigentlich seine Kernpersönlichkeit auch noch mehr spürt. Nehme ich an.
Müsste da nicht unser aller Aufgabe sein? Also deine natürlich, weil du weißt, wie es geht, aber also klingt jetzt schon fast hart, aber dass wir einfach sagen müssen, wir müssen demgegenüber auf der einen Seite vielleicht lockerer sein oder auf der anderen Seite vielleicht sogar resilienter.
Das ist eine Frage also, des Typus.
Ja,
weil du also, kannst manchen nicht sagen, dass sie locker sein sollen.
Eben, genau.
Ja, aber dass wir zum Beispiel bei sowas, also dass wir irgendwie sagen, okay, die Wahl beeinflusst jetzt den Start bei einem Wettkampf oder so. Also jetzt könnte ich ketzerisch sagen, und ich war nie Profisportler und es hat maximal zu Bundesjugendspielen gereicht und Oberschulamtsfinale bei Jugend trainiert für Olympia, als es das noch gab, so nach dem Motto. Aber so nach dem Motto, ist es dann nicht irgendwie too much, dass wir dann irgendwie sagen, so jetzt hebt sich die Welt gerade aus den Angeln und sowas ist dann für mich existenziell. Also naja, das ist jetzt frech von mir.
Ist es also ein bisschen frech,
sowas zu behaupten,
ja,
aber
ein bisschen frech, aber ist ja super. Also bringt ja auf jeden Fall was rein. Es ist schwierig zu sagen, okay, jetzt sei doch mal ein bisschen resilienter.
Das ist so, also ungenommen.
Das würde ich so vergleichen mit, lauf doch mal ein bisschen schneller.
Nee, und noch viel schlimmer für den SO1-Typen, eben zu sagen, sei mal ein bisschen lockerer.
Ja, nein.
Ja, nee, sorry. Also,
ich finde nur eine Nivellierung, ja, so nach dem Motto. Wenn man jetzt, natürlich kann man jetzt sagen, okay, wir haben unterschiedliche Lager in dieser Krise, aber wir können ja auch sagen, es ist ja schon irgendwie eine Bedrohung, ja. Leute finden keine Arbeit mehr, es sterben Leute etc. Also je nachdem, wie man es so sieht. So. Und ich habe jetzt meinen sportlichen Wettkampf, also bei den Profis würde ich es vielleicht noch, bei den Profis verstehe ich es noch, weil das ist deren Job. So nach dem Motto, eine Nummer drunter, so auch wenn ich jetzt kein Triathlet bin oder so, da würde ich dann eher sagen, okay gut, wenn es nicht stattfindet, ja, so what, es findet dieses Jahr so viel nicht statt. Also wenn die Oma nicht besuchen kannst, was ist schlimmer?
Völlig richtig. Also ich habe das vielleicht eben auch ein bisschen zu sehr da, und in dem Punkt gebe ich dir total recht, ein bisschen zu sehr aus der Profi-Perspektive gesehen, weil du da natürlich dann eben genau diese Situation hast, dass da ja auch, muss man einfach de facto so sagen, wie in vielen Situationen gerade wirklich auch Existenzen dranhängen. Und das ist dann einfach ein Rennen, was wichtig ist. Du hast vielleicht noch keins gemacht dieses Jahr und du wägst dann ab. Und jetzt, um nochmal das bei den Persönlichkeitstypen zu bleiben, man muss sich das ja auch so vorstellen, Stefan hat es gerade gesagt, mit der spezifischen Informationsaufnahme, und du korrigierst mich, wenn ich in dem Punkt falsch bin, aber diese ganze Lage überhaupt im Blick zu haben, ist ja schon in Abhängigkeit deines Typuses für dich, für den einen einfacher, weil der hat sowieso alles im Blick, was irgendwie mit von der Weltlage bis hin zu seinem eigenen Tagesablauf, bis hin zum Training, und hat das alles noch, weiß Gott wie, erfasst und protokolliert und ausgewertet.
Den möchte ich immer kennenlernen, der die ganze gesellschaftliche Lage komplett versteht.
Also. Ja, nee, völlig richtig. Aber ich sag mal, dass er jetzt gerade im Moment eine Situation, wo du ja in diese Diskussion Abwägungen mit einbringst, wie kann ich in die USA einreisen, was macht eigentlich die Wahl und so weiter und so fort, was ja für den Typen, der mit einem ausgeprägten S vielleicht einfacher funktioniert, weil der ist es gewohnt, immer alles im, oder was heißt gewohnt, aber der ist so ausgestattet, dass der immer grundsätzlich alles im Blick hat.
Und die Einzelheiten, ne? Eins
genau, anderen. Also jedes Detail und wirklich auch, weiß ich nicht, genau weiß, wie jetzt vielleicht gerade die Covid-Infektionen in Florida gerade so sind, wohingegen du wem anders erstmal erklären musst, der jetzt auch vielleicht diese ganze Lage nicht explizit verfolgt hat und so weiter, der sich aber jetzt damit auseinandersetzen muss. Und in der Abhängigkeit alleine schon liegt schon so viel Abwägung, ob du das jemandem zumutest, ja oder nein. Also du hast ja auch Persönlichkeitstypen, die mit deutlich weniger Abwägungen schon gegebenenfalls überfordert sind, weswegen du die in so eine Situation erst gar nicht bringen möchtest, weil du eigentlich schon genau weißt, das ist jetzt gerade schwieriger für den einen, das ein Stück weit zu verstehen, als für den anderen. So, korrigiere mich, wie gesagt, wenn ich falsch bin.
Nö, ja.
Lass uns nochmal vielleicht, wir reden die ganze Zeit von Persönlichkeitstypen, und wenn wir da nochmal weitermachen, so du bist bis zum A gekommen quasi, wir haben über die vier Dimensionen gesprochen.
Ja.
Jetzt gibt's da unterschiedliche Profile, die sich erstellen lassen. Vielleicht kannst du den Sprung nochmal für da draußen erklären.
Genau, also die erste Sache, die ich eben erklärt habe, da geht's mehr ums ja, persönlich entwickeln oder einfach eine Sache wahrnehmen und dann ändern. Ne? Klient kommt zu mir, sagt, er hat ein Problem, ist am S-Anteil, er will sein Verhalten ändern, dann gehe ich mit ihm da einmal durch. Das dauert, ne? Das funktioniert jetzt auch nicht in einer Sitzung, sondern ne, das braucht einfach dann auch ja, Erfahrung, es braucht einfach Umgang damit, um dann auf ne, letztendlich mit einem anderen Verhalten dann wieder rauszukommen. Das ist so die Basistheorie von dann der Persönlichkeitstheorie, die sich dann so darstellt, dass wir Menschen wenn wir, ne, bin ich wieder unten, links unten war das A, rechts unten ist das S. Wenn ich mehr S-Anteil als A habe, dann bin ich ein S-Typ. Wenn ich mehr A-Anteil als S habe, bin ich ein A-Typ. Die obere Ebene, rechts oben war das P, links oben war das O. Wenn ich mehr P als O habe, bin ich ein P-Typ, mehr O als P, ein O-Typ. Das heißt, daraus ergeben sich dann vier Typen. Das heißt, der auf der rechten Seite ist der SP-Typ, auf der linken Seite ist der AO-Typ. Dann gibt es noch zwei Kurzformen, von links unten A nach rechts oben P, AP-Typ. Und von rechts unten nach links oben.
SO.
SO, danke, ich habe wieder zugehört. Ja. Ich hoffe, es haben an den Boxen zu Hause auch alle verstanden. Das ist ein bisschen theoretisch, aber daraus ergeben sich vier unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Wenn der SP-Typ fein ist und fühlt, ne, feinfühlig, dann ist er sensibel, dann braucht er Harmonie. Die Motivation bei dem ist, der braucht Beziehung. Mhm. Das ist so einer, der im Triathlon oder wo auch immer, der braucht eine gute Gruppe, der muss ein bisschen aufgefangen werden. Der braucht guten Kontakt, der braucht Harmonie, der will Spaß an der Sache haben. Der will mit seinen Buddies das machen, am liebsten.
Mhm. Also ist kein Solist sozusagen.
Mhm. Ist kein Solist. Der Solist wäre eher der O-Typ, entweder der SO-Typ oder der AO-Typ. Mhm. Eine SO wie hier Björn, der uns hier
vor. Ja, also vielleicht als Erklärung auch für da draußen. Ich habe, also Stefan kennt mein Persönlichkeitsprofil sowieso. Ich habe Daniel die Testauswertung geschickt und ich bin jetzt hier das Beispiel, was datenschutztechnisch problemlos verwendet werden kann. Ich habe meine Einwilligung gegeben, also gerne frei raus damit.
Ja, ich gebe meine Einwilligung auch. Ich bin der SP-Typ. Ja. Ich bin feinfühlig. Es passt ganz gut zu meinem Job. Mir macht es auch, ne, also genau das, wenn ich Fußball spiele oder Sport mache, dann möchte ich das mit Leuten machen, die ich mag.
Ja.
Ne, mit denen ich dann auch ein Bier trinken kann, wo ich merke, so, das funktioniert. Wenn ich jetzt irgendwie, ne, als ich noch früher im Verein gespielt habe, das hat mir da auch immer so ein bisschen das Ding verleidet, wenn da irgendwie zu viele in der Mannschaft waren, die ich nicht mochte. Dann war es für mich viel schwieriger, mich zu motivieren. Das heißt, der SP-Typ, der auf der rechten Seite, der braucht Anschluss oder Beziehung oder ne, Harmonie. Der SO-Typ, ne, eher Solist, aber auch nicht nur, der motiviert sich über Leistung.
Mhm.
über Ergebnisse, über Ziele, über, über ja, irgendwie so ein ne, Voranschreiten im Sinne von so, da will ich hin und dann komme ich dahin.
Ja.
Ne, Leistungsprinzip in dem Sinne.
Weswegen es dem SO-Typen auch egal ist, mit wem er unterwegs ist, am liebsten alleine. Mhm. Hauptsache, er hat ein klares Ziel in seiner Trainingseinheit und dann ist ihm auch jede noch so stumpfe Trainingsstrecke am Deich völlig egal, solange er auf seinem Tacho den Leistungsbereich für die 4x4 Minuten im Schwellenbereich sieht.
Mhm. Ganz genau. Ganz und seine Wattzahl irgendwie reintritt und sowas genau. Und ganz genau weiß, okay, das ist das Ergebnis dann, das ist die Leistung, die ich dann
erbracht habe. Das ist praktisch der Ergebnisorientierte. Und dann gibt es im Endeffekt aber sehr wahrscheinlich auch das Gegenteil. Ich sage jetzt nicht das Gegenteil, aber eine andere Ausuferung wäre so Erlebnis. Ja? Ich mache Sport, um ein Erlebnis zu haben.
Genau, Erlebnis oder einfach auch sich frei zu fühlen, Erfahrung zu sammeln. Mhm. Ne? Das ist dann der schräg auf der anderen Seite ist der AO-Typ, von links oben nach rechts oben.
Mhm.
Links oben nach rechts oben.
AP.
AP.
Nicht O.
Bitte?
AP.
AP, Entschuldigung.
Ja. AP. Ja, ich korrigiere dich kurz, ich bin ja hier eingeladen als Sportpsychologe.
Vielen Dank, dass ich... dass ich dich habe,
Björn. Ja, da kommt das P raus jetzt gerade.
Genau, ganz genau. Gut erkannt auch.
Ja. Ich habe es schwach aufgenommen, finde ich. Ne? Ich hätte mein O ein bisschen gerade außen vor lassen können und dir durchaus mit etwas mehr P begegnen können, wie ich finde.
Aber du bist ja auch noch in der Entwicklung.
Und,
so. Das kriegen wir schon noch hin. Oder du für dich. Ja. Du läufst ja alleine. der AP-Typ, der braucht Freiraum. Ne? Der hat, das ist so, ne, jetzt kommen wir meine Fußballbeispiele, so ein Ribéry-Typ oder irgendwie auch so ein Beckenbauer, geht's raus und spielst Fußball. Ja, aber mal gucken, was passiert und sowas. Ne?
Ja, lass sie halt spielen, ja.
Lass sie halt spielen. Ne? Ja, dann guck mal raus, die Sonne scheint und sowas. Ne? Und da geht es eben nicht um Leistung oder um die direkte Harmonie, sondern da geht es um machen, ne? Deswegen dieses Freiraum haben.
Mhm.
Für sich Freiraum haben, für seine Persönlichkeit Freiraum haben, mal gucken, was passiert.
Mhm.
So. Im Mannschaftssport sind die auch immer am schwierigsten zu bändigen. Mhm. Ne? Die wollen einfach spielen.
Mhm.
So. Im Triathlon wird das ähnlich sein, ne? Jetzt auch in der Motivation.
Suchen sich, also jetzt eine ganz ketzerische Frage.
Hau raus.
Suchen sich die Leute, die dieses also etwas freiheitsliebendere, harmonische haben, suchen die sich nach freien Stücken, beispielsweise so Sportarten aus, die so in einer Skalierbarkeit sind. Also wie zum Beispiel, ich laufe jetzt so lang, ich schwimme so lang, ich fahre so lang Rad und am Ende habe ich eine Zeit, wo ich das mache. Ich zähle Kacheln, ich fahre am Deich, ich steige aufs Laufband, um das abzuhalten. Also um das zu erfüllen. Also suche ich mir vielleicht manchmal, wenn ich schlau bin von meinem Persönlichkeitsprofil, die Sportart, die zu mir passt. Oder manchmal lasse ich mich vielleicht über gesellschaftlichen Druck oder über Emotionen, die ich aufnehme, sei es über Bewegtbild oder Standbild oder aus Erzählungen, sage ich, oh, das würde ich auch gern machen, obwohl ich gar nicht der Typ dazu bin. Also vielleicht haben wir viel zu viele harmoniesüchtige oder harmoniebedürftige Fußballspieler unter den Triathleten, die das früher mal waren, weil komischerweise sieht man ja, dass viele Leute dann später wieder im Sport einsteigen, aber sagen, oh, Knie ist kaputt, ich spiele dann doch nicht mehr Fußball oder Handball, wo all diese, ich sage jetzt mal, sensitiven Eigenschaften vielleicht stark zum Vorschein kamen. Die müssen ja nicht alle so gewesen sein, aber vielleicht doch das Gros oder viele, die suchen sich dann auf einmal einen Sport, wie zum Beispiel Laufen, wo es nur um, ich laufe den Kilometer in so einer Zeit oder Triathlon raus. Also das ist das, was mich immer so wundert, wenn Leute wieder im Sport einsteigen und sagen, okay, ich hatte irgendwo Erfolg und ich habe super gern Handball gespielt und alte Herren, aber es finden sich keine mehr. Jetzt habe ich mir irgendwas gesucht, ich darf nicht laufen, jetzt gehe ich Radfahren. Und die entwickeln dann einen unglaublichen Ehrgeiz, wo ich manchmal frage, also warum eigentlich? Also so, vielleicht das ist meine eigene Rechtfertigung, dass ich nicht so ehrgeizig bin. Also ja, das ist durchaus auch ein Spiegel, wo ich denke, warum macht ihr das? Warum geht ihr 12 Stunden bei schlechtem Wetter trainieren?
Ist das jetzt die Frage?
Das waren ganz viele Fragen.
Wie immer. Viele, ja.
Darf ich das kurz aufgreifen für den Triathlon? Und jetzt gebe ich nur die Triathlon-Antwort, du machst gleich, Stefan, die allgemeingültige. Ich glaube schon, dass du... also man kann ja Sportarten auch immer sehr unterschiedlich interpretieren. Es gibt immer unterschiedliche Beweggründe, das zu machen. Und es gibt die es total interessiert, die Kacheln zu zählen oder am Ende der Woche im Trainingstagebuch möglichst viel Grün abgehakt zu haben, weil sie das wirklich minutiös erfüllt haben. Und das hast du sicherlich schon relativ häufig. Aber du kannst natürlich auch Triathlon machen, weil du Bock hast, auch vielleicht ein anderes Format zu machen. Du kannst auch beim Allgäu-Triathlon starten, was jetzt tendenziell erstmal nicht der Standard-Triathlon ist, sondern da geht's auch mal hoch und runter. Da sind die Laufzeiten am Ende auch scheiße, weil du halt viel hoch und runter laufen musstest und du jetzt nicht am Ende deine persönliche Bestleistung über die Halbmarathon-Distanz hattest und so weiter. Du kannst sicherlich auch, Stefan hat es gerade passend gesagt, ob du in der Gruppe trainierst, ob du die Gruppe brauchst, ob du das alles für dich stumpf alleine machst, ob du vielleicht sogar dir mittlerweile eine Gegenstromanlage im Keller gebaut hast und auch noch alleine schwimmst, um so den letzten Punkt der Sozialisation in dieser Sportart auch noch sein zu lassen, wenn du ihn nicht gerade machen musst. Ja, ihr lacht nur mal, aber das ist ja, also... Du
verlierst potenzielle Klienten.
Nein, überhaupt nicht. Die spitzen gerade alle die Ohren, weil die genau wissen, oh ja, ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich mir nicht mal eine Gegenstromanlage kaufe. So, da wird es ganz viele von geben, da bin ich mir sehr sicher. Und ich glaube, deswegen gibt es unterschiedliche Situationen oder unterschiedliche Beweggründe quasi oder Ausprägungen, wie du diese Sportart halt lebst und wie du die ausführst. Aber ich würde schon glauben, Stefan, du korrigierst das gleich gerne, dass es, um so eine Sportart wie jetzt Triathlon zu machen, würde ich jetzt zum Beispiel auch gerade nochmal ganz klar differenzieren zum Radsport. Das ist was ganz anderes, wie ich finde. Also da hast du viel mehr Unterschiedlichkeit, viel mehr... egal, ob es jetzt Wettkampfformate sind zum Beispiel. Ich meine, du kannst Rennen fahren, du kannst Rennen für dich alleine fahren, du kannst Rennen in der Gemeinschaft fahren, du kannst aber auch Wettkämpfe machen, wo es lediglich ums Ankommen geht. Im Triathlon würde ich ja schon mal sagen, hast du beides vermischt? Ja, ist aber noch die Frage, wie vielen Leuten es da in Anführungsstrichen nur ums Ankommen geht, sondern da geht es halt schon viel um Zeit und Leistung und Performance und so weiter und so fort. Und um den Abschluss zu finden, ich glaube schon, dass du im Triathlon durchaus irgendwie so ein gewisses, eine gewisse Affinität zu S und O vielleicht ein Stück weit zumindest haben musst. Also dieses akribische, vielleicht auch zahlengetriebene, vielleicht auch nüchterne, das klingt jetzt schon wieder negativ, gründliche, konzentrierte, um mal das positiv zu verpacken, ne, leistungsorientierter zu sein. Und deswegen glaube ich, dass da schon ein gewisses Maß irgendwie vonnöten ist. Also ich glaube jetzt der freiheitsliebende Halodri, um es jetzt mal also in dem Slang zu bleiben quasi, der weiterhin ohne Powermeter unterwegs ist und auch noch keine Uhr hat, mit der er wenigstens mal die Kilometer erfasst, den findest du im Triathlon heute nicht. Also den
gibt es ja, glaube ich. Das war eben deine Frage, ob der jetzt ins Triathlon wechselt, um, ne, wenn er schlau ist, seine Komplementärpersönlichkeit anzutriggern, sodass er sich weiterentwickelt.
Ja, und die Ursprungsfrage war natürlich auch irgendwie, ob es nicht manchmal cleverer ist, sich die Sportart zu suchen. Mhm. Also es gibt natürlich nicht die Sportart, weil Björn hat ja gerade gesagt, die hat ja unterschiedliche Facetten. Ich kann ja auch einfach einen Triathlon machen, weil ich sage, ich mache eine olympische Distanz oder eine, weil ich mich fit halte, weil ich die drei Sportarten toll finde. Ich habe dann immer noch irgendwie keine Rückenschmerzen und ich kann Sportarten abwechseln, teilweise sogar noch nach Jahreszeit oder Licht sie zu machen. Und ich mache 2 Wettkämpfe im Jahr und mache das mehr unter dem Fitnessaspekt. Die Leute darf man ja auch nicht vergessen. Also nicht alle wollen ja letztendlich nach Hawaii. Also für mich war irgendwie so die Frage, ist es dann manchmal hilfreich, vielleicht auch schon für Leute, die jetzt Kinder haben oder Jugendliche haben, zu sagen, okay, lass deine Kinder ausprobieren. Also ich weiß zum Beispiel, ich wurde ins Schwimmen gesteckt und war da gut, aber ich wurde da rausgenommen, weil ich war unglaublich jähzornig nach dem Training und unausgeglichen, obwohl ich gut war. Also zu mir hat nie einer gesagt, du schwimmst langweilig, aber 3-mal die Woche Kacheln zählen war für mich, muss für mich, meine Mutter hat mir das später mal erzählt, weil ich dann mal gefragt habe, warum habt ihr mich nicht im Schwimmverein gelassen? Ja, du warst unausgeglichen, so nach dem Motto. Aber wenn du spielen konntest oder wenn man dir einen Fußball gegeben hat oder sonst irgendwie, war alles gut. Mhm. Da warst du zufrieden. Aber bitte nicht mehr ins Schwimmbad.
Also jetzt würde ich interpretieren, dass deine Persönlichkeit schon in Richtung Freiraum geht. Ne? Dass du
ging.
Ja, Persönlichkeit ist schon relativ konstant.
Okay, ja,
vielleicht gut. Auch weiterhin geht.
Okay, ja.
Ne? Hm? Und dass es dir halt gut tat, irgendwie selbst auszuprobieren, ne? Selbst deinen Weg zu entscheiden. Beim Schwimmen ist der Weg vorgegeben, ganz klar.
Ja, okay. Nee, also das war so die Frage. Also müssen wir uns das vielleicht, wenn wir nicht unser Geld damit verdienen als Sportler, dann eher danach gucken? Also dass das auch manchmal ein Hemmnis ist, warum wir nicht motiviert sind bei Dunkelheit. Also wenn man Fußball spielt oder sagt, ja, das ist einem ja, uns war ja früher egal, wenn es 0 Grad hatte. Und man hat gesagt, wir machen ein Trainingsspiel, sind wir trotzdem ins Training gegangen. Wenn aber einer gesagt hat, es hat 0 Grad, wir machen heute nur Liegestütz, Medizinballübungen, wir gehen laufen, würde ich mal sagen, zu meiner C- oder B-Jugend, und wir waren C-Klasse, ja, dann wären halt nur 5 Leute da gestanden.
Ich würde gerade tippen, übrigens, Daniel hat doch einen relativ hohen O-Anteil, weil er gerade die Auswahl der Sportarten durchaus sehr strategisch angeht. Bin ich falsch?
Also der kann ja auch beides haben, aber als jugendlicher Schwimmer war er, glaube ich, eher der AP-Typ, irgendwie sowas.
Ah, okay.
Der sein eigenes brauchte.
Ja.
Eine Unausgeglichenheit, da musste noch was raus.
Ja.
Irgendwas, wissen wir nicht, was da raus musste, aber irgendwas war in dir, das raus musste. Und zwar halt eben nicht, dass du darüber so einen Spaß und eher Ausgeglichenheit gefunden hast, dass du halt ne, Stück für Stück genau das abgearbeitet hast.
Ich bin mega froh, dass wir jetzt mit Podcast quasi seine Passion gefunden haben. Da geht er komplett drin auf.
Geil.
Da ist er total dabei.
Aber um nochmal auf so ein bisschen, ja. Ich versuche mal auf, ich habe noch ein paar Fragen jetzt quasi in meinem Hinterkopf gehört und ja. Versuche mal darauf einzugehen. Es muss nicht unbedingt sein, dass wenn jetzt ein Nicht-Profi-Triathlet, dass der jetzt nur auf seine Persönlichkeit achtet, ein Nicht-Profi-Sportler, dass der mit seiner Persönlichkeit dann genau guckt, okay, welche Sportart passt. So. Worum es geht, ist, wie motiviere ich mich? Mhm. Wie motiviere ich mich im Triathlon als jetzt AP-freiheitsliebender Typ? Mhm. Wie motiviere ich mich als einer, der total auf Zahlen fokussiert ist? Mhm. Ne, dem mit den Zahlen, dem gebe ich dann halt einen Tacho in die Hand und sage, alles klar, du guckst da alle 20 Sekunden drauf. Dann weißt du, wo du stehst, was du schon gemacht hast, geleistet hast, wo du jetzt stehst, wo es hingeht. So einem freiheitsliebenden Typen, dem würde ich eher sagen, lass die Uhr mal zu Hause und hör mal aufs Gefühl. Nur hör mal im Ausdauersport, geh mal an deine Grenze. Mhm. Keine Ahnung, wo die ist. Nur guck mal, wo die heute ist, guck mal, wo die morgen ist. Da macht er für sich selbst Erfahrung und spürt da rein und erweitert auch seinen Erfahrungsschatz. Das will der andere genaue vielleicht auch seinen Erfahrungsschatz erweitern, der macht das aber vielleicht mehr auf dem Papier. Mhm. Gestern war ich so schnell, heute bin ich so schnell. Dann kontrolliere ich mal oder überlege mal, was habe ich denn gestern gegessen? Wie viel habe ich geschlafen? Sowas. Für den freiheitsliebenden Typen ist es egaler, der macht das so ein bisschen nach Fasson, nach Gusto, nach seinem freiheitlichen Streben irgendwie sowas. Mhm. Da gibt es auch kein richtig und falsch. Der eine macht so, der andere macht so.
Die Frage ist natürlich nur nachher, also es ist jetzt letztendlich eine Frage an Björn und aber auch an dich, wenn ich dann nachher überprüfen will, also der will ja mit seinem Ziel, der Freiheitsliebende ja trotzdem irgendwo hin, ja. Also wenn ich Fußball gespielt habe, wollte ich ja auch gewinnen oder ein Tor schießen oder was weiß ich, beim Volleyball irgendwie einen Smash schlagen oder gut blocken, je nachdem, an welcher Position man gerade gespielt hat. Ich nenne ihn jetzt mal der rationale, nüchterne Typ,
ja.
Der kann natürlich im Training schon seinen Weg gut verfolgen, ja. Dem sagst du, fahr 220 Watt und der sagt, oh, ich bin Zielerfüller. Also so nach dem Motto, ich bin die 220 Watt gefahren, ich bin auf einem guten Weg. In 2 Wochen fahre ich das gleiche Intervall mit 240 Watt. Boah, schon mal 10%, bin ich besser geworden, fühlt sich genauso gut an. Mhm. So, der Freiheitsliebende sagt, ja, hat sich heute gut angefühlt. Der hat vielleicht einen Rückschlag, hat sich irgendwas schlecht angefühlt. Wie geht er mit der negativen Situation um? So nach dem Motto, der andere sagt, okay, ich habe den Wert immer noch erfüllt. Ich habe mich zwar nicht so gut gefühlt, aber der Wert steht da, ja. So, und der andere sagt, oh, ich habe aber eine negative Erfahrung gemacht. Ich hatte am nächsten Tag Muskelkater oder der letzte Bergsprint war blöd oder so. Wie geht ein Coach mit sowas um?
Ich würde erst mal sagen oder erstmal darauf hinschauen, wie gehen die einzelnen Sportler mit um? Ist die Frage ja auch immer der Weiterentwicklung. Wer entwickelt sich weiter? Wer kommt weiter? Wenn der ne, Gradlinige, der auf Details achtet, wenn der vielleicht ein schlechtes Gefühl hat, aber trotzdem auf seine Wattzahl ist, kann das sein, dass der sich null weiterentwickelt. Es kann sein, dass der einfach jetzt sagt, okay, hat ja alles geklappt. Mhm. Aber das Potenzial, das er hat, weil er sich nicht wohlfühlte und das Potenzial haben kann, sich auch in seiner Wattzahl wohlzufühlen, da guckt er vielleicht gar nicht hin. Mhm. Wohingegen der andere, emotionalere Typ, der guckt dann eher hin. Okay, warte, ich habe mich nicht gefühlt. Okay, dann ist das vielleicht der Grund gewesen. Und achtet ne, vielleicht dann noch mehr darauf, in sein Wohlbefinden zu kommen, um dann seine Leistung abzurufen.
Ich glaube, um das aus dem gelebten Leben zu bringen an der Stelle, du hast ja die erste Herausforderung, liegt ja schon darin, du willst mit dem was erreichen, du hast natürlich völlig recht. So, und jetzt kommt wieder der Pragmatismus durch, aber um ein gewisses Ziel zu erreichen, wenn du jetzt eine Hawaii-Quali holen willst oder du möchtest auf Hawaii gewinnen oder du möchtest einen Marathon laufen in unter 3 Stunden oder wie auch immer, dann ist nochmal relativ klar erstmal physiologisch, was dafür braucht. Also der Weg ist ja schon mal aufgezeichnet und du weißt halt, ich muss die Geschwindigkeit laufen, ich sollte die und die Leistungsfähigkeit haben, um die Geschwindigkeit auch 3 Stunden laufen zu können und so weiter und so fort. Und deswegen, glaube ich, ist ja die erste Herausforderung für den Coach schon mal, diese Symbiose hinzukriegen aus, ich habe für den quasi einen Plan, also ich weiß, was der machen muss auf dem Weg zum Ziel. Jetzt ist dann ja die Frage, wie du dem Athleten das quasi verkaufst oder rüberbringst. Also du kannst zweierlei versuchen. Du kannst sagen, oder du kannst auch wahrscheinlich noch viel mehr Sachen versuchen, aber um jetzt mal zwei konträre Sachen aufzuzeigen, du kannst hingehen und sagen, laufe 100 Kilometer die Woche und dann 120 und dann 150 und dann machst du wieder eine Ruhewoche und du gibst das ganz strukturiert vor und der Sicherheitsorientierte weiß, okay, ich habe das abgehakt, das passt. Oder du kannst halt laufen lassen und sagen, ja, geh doch mal laufen und versuch doch mal, also mach doch erstmal so, wie du willst und guck doch mal, also nee, das sagst du nicht, guck, was dabei rauskommt, weil das guckt der nicht, das ist ja dann deine Aufgabe als Coach quasi, ich korrigiere mich kurz.
Auch guck mal, wie du dich fühlst.
Voll, genau. Und probier halt einfach aus. Und am Ende hinzugehen und vielleicht in die Trainingsdaten als Coach zu gucken und zu sehen, ah ja, guck mal, bei dem einen habe ich es aufgeschrieben, der hat es gemacht, hat 100 Kilometer hinter sich gebracht in der Woche. Und der andere hat einfach nach Gusto, wie er sich gefühlt hat, mit ein paar kleinen Anmerkungen am Ende auch seine 100 Kilometer hingekriegt. Und dann hast du da schon mal so die Frage nach dem Weg dahin, wie du das jetzt gerade dem Athleten rüberbringst. Und das Zweite, was ganz spannend ist, was ich auch extrem dazu... Was heißt extrem dazugelernt? Also, das ist jetzt keine Schulterklopferei, sondern im Sinne von, da lag Potenzial, was mir vorher nicht so ganz klar war, zum Beispiel, ist das Prinzip des Feedbacks. Also, wenn du als Coach einen Athleten vor dir hast und du nimmst jetzt die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen, dann ist es ganz extrem, was für unterschiedliche Feedbacks du bekommst. Also, es gibt Athleten, die dir sagen, so wie Stefan es gerade gesagt hat, ich habe mich gefühlt, ich habe ein gutes Körper, also, das sagt er nicht, aber du weißt, der hat ein gutes Körpergefühl und wenn der dir sagt, ah, ich habe irgendwie schlecht geschlafen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass und mir tut's hier oder da oder hier weh oder ich merke, mein Muskeltonus ist irgendwie höher als sonst oder was auch immer. Ich bin schon mit einem schlechten Gefühl da reingegangen und meine Herzfrequenz ist so hoch etc. pp. Also ganz viel Körpergefühl, wohingegen es auch den, ich sag's jetzt wieder salopp für da draußen, aber den stumpfen Sportler gibt, der gibt dir das Feedback nicht, weil der das gar nicht merkt. Also der macht einfach, der arbeitet ab, der hat einen Plan vor sich, den er machen muss und wenn du den fragst, wie geht's, sagt er, ja, kurz drüber nachgedacht, nee, gut, ja, ich habe ja den Plan gemacht, also ja, gut, so. Und da ist halt die nächste Herausforderung, auch hinzugehen und dieses Feedback dann immer passend zu bewerten. Also ich habe Athleten, wo ich weiß, da brauche ich in die Trainingsdaten gar nicht gucken, wenn der mir sagt, also ich weiß ja, was ich dem aufgeschrieben habe und der sagt mir hinterher, das war total geil, ich habe Spaß gehabt bei der Einheit, das war richtig gut, dann weiß ich schon, super, dann wird es auch gut gewesen sein, dann brauche ich mir die Einheit im Detail gar nicht angucken. Wohingegen du den hast, der vielleicht ein weniger gutes Körpergefühl hat, bei dem du durchaus mehr mitkontrollieren musst, weil sein Feedback vielleicht nicht so dezidiert ist und weil du vielleicht gar nicht merkst, wie der sich, ich sag's jetzt salopp, aber in den Keller trainiert und überhaupt nicht das Empfinden dafür hat körperlich, wann ihm irgendwas auch zu viel wird. Und dann kommt irgendwann die Situation, ah, jetzt bin ich doch verletzt, jetzt habe ich doch irgendwie dies und das und jenes. Und dann fragst du mal vorsichtig nach, so ja, und war das vorher schon irgendwie, hat sich das angebahnt? Und dann so, ja, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, dann ist mir schon, also jetzt gerade fällt mir ein, dass ich das eigentlich schon seit 4 Wochen mit mir rumtrage. Oder wie auch immer, jetzt als ein fiktives Beispiel. Und das ist halt schon das, was man dann durchaus häufiger dann so im Coaching mit den unterschiedlichen Persönlichkeitstypen dann eigentlich so feststellt.
Wenn, Stefan, wenn du jetzt für draußen, also wenn einer nicht richtig weiß, was für ein Persönlichkeitstyp er ist, wäre das jetzt so eine, ich sage jetzt mal so ein plattes Rezept zu sagen, trainier mal 4 Wochen nach einem strikten Plan und trainier mal 4 Wochen eher so, wie du dir es vorstellst. Oder ich gebe dir Blöcke an die Hand, die interessant sind. Oder dass man einfach sagt, okay, geh Radfahren, aber den und den Umfang, wie du das machst, ob du mit Kumpels fährst, ob du durch den Wald fährst oder so, ist egal. Und laufen genauso, um dann einfach mal, dass die Leute mal rausbekommen, was ihnen eigentlich auch mehr liegt und was auch auf Dauer, also was sie auf Dauer motiviert. Entschuldigung, jetzt habe ich wieder diesen Begriff der Motivation benutzt. Der vielleicht sehr wahrscheinlich im falschen, falschen Kontext.
Der wird da rein. Wenn nicht der Wichtigste, oder? Dabei fast schon.
Ja, also darüber wird man es wahrscheinlich gut feststellen können, man selbst. Worüber motiviere ich mich denn, ich sag mal, am liebsten? Was funktioniert bei mir am besten? Hm. Ich mache jetzt mal meinen... Ich bin ja auch ganz gerne so ein Typ, der nur mal gucken, was passiert. Und ich habe aber in meinem Kopf jetzt noch, dass ich 4 Motive angekündigt habe, aber nur 3 erzählt habe, falls es euch bewusst geworden ist. Ja, und es gibt halt 4 Motivlagen. Das eine ist das Harmonische, der Feinfühlige. Dann ist es der nächste, der nach dem Leistungsprinzip, ne, sich selbst motiviert. Der braucht Leistung, der braucht Ergebnisse. Dann den dritten, den wir hatten, das ist der Freiraum braucht. Mhm. Ein gutes Gefühl irgendwie so, ja, mal gucken, wo es hingeht. Und der vierte ist, der braucht Reibung. Der braucht auch, ne, harte Ergebnisse, der braucht auch Wettkampf. Der braucht auch sowas wie, oh, ich will besser sein. Daran, an diesen 4 Motivlagen, so wie deine Frage jetzt war, kann man rausfinden, welcher Typ man ist. Noch einfacher geht es natürlich, man nutzt einen Persönlichkeitstest, den wir auf unserer Homepage
anbieten. Jetzt macht er doch die Verkaufsveranstaltung.
Ich bin gerade total konsterniert.
Warum?
Weil ich glaube, dass ich im Endeffekt im Job jemand bin, der Reibung über alles liebt. Mhm. Weil ich glaube, dass ich über Reibung zu Ergebnissen komme.
Ja.
Und im Endeffekt, wenn ich Sport treibe, wäre ich eher dieser... Lass mich ein Rad nehmen, wir fahren 3 Stunden irgendwie von hier durch den Duvenstädter Brook, wir gehen irgendwo Kaffee trinken und haben irgendwie Spaß. Und wenn wir am Ende einen Muskelkater haben und wir haben uns gut verstanden, dann ist alles prima. Und wenn es geregnet hat, ist auch egal, dann haben wir halt die kalte Luft genossen oder so. Ja. Aber komischerweise im Beruf, und das wird mir auch nachgesagt, bin ich jemand, der unbequem ist. Und ich bin aber nicht unbequem, also ich habe nicht das Gefühl, weil ich unbequem sein will, sondern weil ich glaube, durch Nachfragen und durch bestimmte Sachen kann man mehr in der Sache rausholen. Vielleicht auch mehr aus dem Mensch, wobei das ist unfair, weil ich...
Ja, dadurch, aber dann ploppt was raus, ne? Wenn du ein bisschen
nach dem Motto, wenn wir diskutieren, so nach dem Motto, und Björn hat eine andere Meinung, so nach dem Motto, dann sage ich ja nicht per se, die ist scheiße. Vielleicht sage ich im ersten Moment, ich sehe das nicht so, aber sie kommt durchaus bei mir an und vielleicht gehe ich raus und gehe mit seiner Meinung schwanger und überlege, was ist dran, wo haben wir einen Konsens, wo haben wir einen Dissens, was bringt anderen Leuten dann wiederum diese Unterhaltung oder so. Da bin ich, glaube ich, was Sport betrifft, also jetzt würde ich jetzt sagen, ich hoffe, ich zerstöre jetzt nichts, so nach dem Motto bin ich anders, aber...
Ich würde es jetzt mal auch interpretieren wollen, dass du vielleicht, wenn du im Sport bist, dann auch derjenige bist, der seine Komplementärpersönlichkeit nutzen will, nutzen kann, nämlich dann auch Gefühl. Das wirst du auch haben. Mhm. Und
sogar
dann,
du. Und
danke.
Auch du.
Ja, ne?
Und,
ja, danke.
Im beruflichen Kontext, der auf Reibung aus ist, ich habe eben gesagt, so der ein bisschen mal Druck auf den Kessel legen, um mal zu gucken, was rauskommt. So, nun, das kann ja total was Kreatives sein oder kann ja was, so ein Erkenntnisgewinn sein, da mal ein bisschen was reinzudrücken, damit was passiert. Der harmonische Typ jetzt auf der anderen Seite, ne, der würde das nicht machen. Der würde sagen, Hauptsache, ne, ein bisschen Shishi, Hauptsache, das funktioniert alles, Hauptsache, wir sind irgendwie so einer Meinung. Da ist vielleicht nicht so viel Erkenntnisgewinn oder passiert nicht so viel. Ne, du in deinem Job, das macht bestimmt total Sinn. Ich hatte gerade das Bild, auch wieder dich als jugendlicher, kindlicher Schwimmer. Vielleicht fehlte dir da auch die Reibung mit jemand anderem. Dann bist du im Wasser, bist alleine und zählst Kacheln. Und bist danach so ein bisschen ausgetillert. Und deine Mutter hat gesagt, so, du warst unausgelastet. Vielleicht warst du eben, Mann, ich muss doch irgendjemanden auffressen jetzt hier. Ne? Oder ich muss gegen jemanden kämpfen. Sowas. Mhm. Und im beruflichen Kontext machst du es. Im privaten, ich sag mal privaten, sportlichen Bereich brauchst du es vielleicht für dich nicht, weil du dich entwickelt hast in deiner Persönlichkeit und merkst, okay, jetzt sich da auch noch zu reiben, ne, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Und da genießt es halt dann, da irgendwie ein paar Kilometer zu fahren und oder zu laufen und dann Muskelkater zu haben, ein Stückchen Kuchen zu essen und Beziehung zu haben. Eine Beziehung zu anderen Menschen und sowas. Ne, aber dieses Reibende, ne, jetzt wieder so Fußballbeispiele, Olli Kahn, Stefan Effenberg, so, ne, boah, ne, die wollten halt auf dem Platz immer irgendwelche Leute auffressen und wollten halt weiterkommen und sowas. Ne? Und das ist ja vielleicht bei dir im beruflichen Kontext dann auch so.
Für mich bist du der Stefan Effenberg des Sportjournalismus.
Danke. Ich weiß nicht, wie ich das einordne.
Und er sagt mir erstmal Danke.
Ich würde gerne zum Abschluss, ich habe ein bisschen...
Jetzt haben wir ihn ein bisschen.
Ja. Aber
das Schöne ist auch, Persönlichkeit soll natürlich auch Spaß machen. Also macht total Spaß. Mir macht es immer wieder Spaß, darüber nachzudenken, wie man ist. Wie man sein könnte, wo man sich entwickeln könnte und sowas, weil dann dadurch wird es irgendwie ein bisschen runder. Also wenn man sagt, du bist so und du bleibst immer so, ist ja total langweilig.
Was ich total spannend finde gerade, und das würde ich gerne nochmal einmal hervorholen, du hast mit einer negativen Emotion behaftet gerade, ne? Du hast gesagt, du bist irgendwie konsterniert, weil du feststellst so und so. Und so war das auch eigentlich bei unseren Montagssitzungen jetzt gerade, als wir die Mentaltrainerausbildung gemacht haben. Das war für mich fand ich total hilfreich, um einfach in einer größeren Runde zusammenzusitzen. Und das war eines der wahrscheinlich Hauptsachen, die ich so in den letzten Wochen und Monaten gelernt habe, ist einfach ganz gezielt auch darüber zu reden und das auch anzusprechen und dann auch immer wieder für sich selber zu reflektieren. Und das ist halt in so einer Gesprächsrunde, auch im Zweifelsfall so, wie wir sie jetzt hier gerade haben, kommt die Erkenntnis bei dir, weil du festgestellt hast, das könnte jetzt so und so sein, aufgrund, weiß nicht, Persönlichkeitstypen ist jetzt auch egal, wollen wir nicht so differenziert machen, aber wo du halt auf jeden Fall über das darüber reden, auch immer wieder in die Situation kommst, auch dich selber zu hinterfragen. Und da ist zum Beispiel schon die Frage, wie häufig das sonst so passiert. Also so ging es mir am Anfang, ich habe das nie gemacht. Und ich hatte dann immer in dieser Montagssitzung, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir, wann hatten wir die letzte Sitzung, letzte Woche oder vorletzte Woche, ich bin mir nicht ganz sicher, wir hatten dazwischen eine längere Pause und das erste Mal wieder da gesessen habe und die erste Stunde gefühlt nichts gesagt habe, weil ich die ganze Zeit nur nachgedacht habe. Alle anderen haben geredet und ich dachte so, krass, warte mal, was ist eigentlich in den letzten Wochen passiert? So. Und dann ging es irgendwie darum, Beispiele wiederzugeben, quasi aus dem Coaching-Alltag. Und ich habe dann angefangen, darüber nachzudenken, wie war denn eigentlich mein Coaching-Alltag in den letzten Wochen? Also auch total verrückt, weil ich das vorher auch nicht unbedingt hinbekommen habe, da die Selbstreflexion anzulegen. Aber in dieser Gruppe hat sich das dann passend ergeben. Und so ist ja, wir machen jetzt hier eine Gesprächsrunde raus. Wir machen jetzt einmal in der Woche Gesprächstherapie dann quasi. Ob wir das dann immer aufzeichnen und ob es nicht irgendwann langweilig wird, sehen wir dann. Aber fürs Beispiel auf jeden Fall schon mal, glaube ich, kann ich nachempfinden, was da gerade passiert ist. Ich hätte zum Abschluss erstmal nochmal ganz kurz den Hinweis, wir machen nicht den einzigen Mental-Coaching-Psychologie-Podcast, sondern wir werden noch hoffentlich deutlich häufiger darüber reden. Ich glaube, für heute war das erstmal schon mal ganz gut, um so einen gewissen Überblick zu bekommen. Ich würde gerne, Stefan, noch eine Frage zum Abschluss stellen. Und zwar, wir haben über unterschiedliche Persönlichkeitstypen gesprochen. Ich habe jetzt heute immer so den Einwurf gehabt aus dem Triathlon, zugegeben, weil ich mich da natürlich berufsbedingt jetzt irgendwie aktuell mehr mit beschäftige als mit dem Radsport. Deswegen kommt die Frage jetzt auch aus dem Triathlon, weil auch, wir hatten es ja gerade schon, der Radsport ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern deutlich differenzierter ist in seinem Profitum. Ich bin jetzt gerade bei Profi-Triathlon oder Profi-Radsport. Im Triathlon gibt es einmal im Jahr die Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii, das wichtigste Rennen. Also dieses Jahr gab es sie nicht, ist klar, aber wir nehmen jetzt ein normales Jahr an. Und ich führe es nochmal so ein bisschen aus, weil, also es wird jedem da draußen wahrscheinlich fast klar sein, was da stattfindet, aber es sind 3,8 Kilometer Schwimmen, ich muss 180 Kilometer Rad fahren, ich muss einen Marathon laufen. So. Beim Profi-Triathlon ist es zudem so, dass es nicht einfach nur darum, also nicht jetzt, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, aber nicht nur darum geht, eine gewisse Zeit zu erfüllen, sondern du hast auch Konkurrenten im Spiel. Also unterschiedliche Persönlichkeitstypen logischerweise. Und das Rennen findet natürlich sehr dynamisch statt. Also das ist ja nicht so, dass wie bei einer Flachetappe im Radsport 180 Leute zusammen fahren und auf den letzten 300 Metern entscheidet sich, wer der beste Sprinter ist. Sondern das Rennen ist ja insofern dynamisch, als dass du beim Schwimmen unterschiedlich auskommen kannst. Dann auf dem Rad gibt es Aufholjagd oder Platzierungsverluste und so weiter und so fort. Dann geht's auf die Marathonstrecke, wo du sicherlich erstmal du selber für dich der größte Gegner bist, als dass du das Ding schnell laufen musst, aber natürlich auch gegen Konkurrenz läufst. Was ist der beste Persönlichkeitstypus, um bei den Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii erfolgreich zu sein? Ganz provokant gefragt.
Ganz provokante Frage. Und
das Gute ist, vielleicht darf ich das noch hinzusagen, als letzter Satz. Du kennst die letzten Weltmeister nicht. Also das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern du bist jetzt nicht so sehr im Triathlon, dass du spontan die letzten 20 Jahre der Ironman-Weltmeister rausfinden kannst. Das heißt, du weißt auch nicht unbedingt, was da für spezielle Kandidaten dabei sind. Und das, auch das ist jetzt wieder, also ich glaube, du musst ein bisschen speziell sein, um Hawaii gewinnen zu können, durchaus. Deswegen vielleicht nochmal so für die Leute da draußen, das ist jetzt eine relativ neutrale Einordnung. Also du bringst das jetzt nicht in Abhängigkeit, weil du weißt, der das Ding am häufigsten gewonnen hat, das war so und so ein Typ, so ungefähr, wie wenn ich dir jetzt die Stefan Effenberg-Olli Kahn-Frage gestellt hätte. Hättest du wahrscheinlich gesagt, ja, das Gefüge muss so und so sein. Also, welchen Persönlichkeitstypus brauche ich, um da erfolgreich zu sein?
Das ist natürlich eine sehr provokante Frage und ich würde mich jetzt hinreißen lassen, eine Antwort zu geben. Das geht natürlich nicht. Derjenige, der sich am besten fühlt, gewinnt. Viel zu einfach. Der sich gut motivieren kann mit seiner Persönlichkeit. Also letztendlich kann jede Persönlichkeit da gewinnen. Nur ein SP-Typ, der braucht was anderes als ein O-Typ. Und vielleicht ist das manchmal sogar mit dem Feld oder vom Feld abhängig, wer dann wirklich gewinnt. Nicht von der Leistungsstärke, sondern wie sich so ein Feld darstellt und wie sich das zusammensetzt. Und der eine kann dann mehr davon profitieren als der andere. Tut mir leid, ich kann die Frage nicht
aber so beantworten. Also jetzt rein hypothetisch, und ich bin vom Triathlon extrem weit weg, nehmen wir mal an, wir hätten physiologisch Zwillinge oder Drillinge sogar. Und es geht um Taktik und es geht auch so ein bisschen darum zu zeigen, also so nach dem Motto, dann wäre doch eher der Extrovertiertere, also der ist jetzt, den weiß ich jetzt nicht, wie der in diesem Persönlichkeitsprofil jetzt genau heißt, aber so derjenige, der irgendwie dann ins Risiko geht, wohl wissend, dass er die Leistung bringen kann, wäre doch dann sehr wahrscheinlich gegenüber dem Abwartenden oder dem etwas Ruhigeren dann im Vorteil, oder?
Also wenn der, ich verstehe, wie du es meinst, aber wenn der Abwartende ein gutes Gefühl hat und vielleicht auch ganz klar bei sich ist und sich nur auf seinen Körper fokussiert, dann kann das sein, dass der mit seiner Sensitivität einfach nur sein Ding macht und gar nicht so sehr auf andere achtet. Ich verstehe euch ja, wo die Frage hingehört. So ein Effenberg-Typ, der einer, der die anderen wegbeißt, ne, das wäre die einfachste Antwort. Dass der einen Ironman gewinnt, auf Hawaii, weil der einfach, ne, weil der einfach am brutalsten ist und am meisten reibt und ne, sich dann mit Ellbogen durchsetzt und sowas. Kann sein.
Aber wenn der einen stoischen Gegenspieler hat, der eben die ganze Zeit auf den Füßen steht.
Oder einer, oder der darauf gar nicht reagiert. Ne, der will die ganze Zeit einen wegdrängen und dem ist das scheißegal. Ne, der macht sein Ding, der achtet auf sein Bauchgefühl, der achtet darauf, dass er gutes, ne, irgendwie mit sich im Reinen ist. Ne, dann kann das für den Typen, der da irgendwie so, ne, der die Reibung braucht, kann das mega anstrengend sein, weil der andere nicht auf diese Reibung eingeht. Das heißt, das Feld, wie sich zusammensetzt, das ist auch das Spannende.
Also ist es dann falsch zu sagen, es gibt die eine Siegermentalität oder man braucht eine Siegermentalität vielleicht schon, aber die muss nicht gleich sein, gell?
Nee.
Also ich sag mal, Lewis Hamilton ist eine andere Persönlichkeit und kann die Formel 1 gewinnen als ein Sebastian Vettel, als ein Michael Schumacher war, vielleicht auch als ein Niki Lauda, also für die Älteren unter uns jetzt.
Also das, was ich, und den kenne ich auch noch, aber das, was ich zu Anfang...
Den Hörer meinte.
Ja. Was ich zu Anfang auch meinte, wie ich ans Coaching angehe, mir geht es immer darum, dass die Leute in ein Wohlbefinden reinkommen. Und dann, wenn das Wohlbefinden da ist, bin ich fest davon überzeugt, dass dann auch die Siegermentalität kommt. Und das ist dann typenunabhängig.
Also du meinst, ich muss praktisch, also Herz und Hirn müssen zusammenpassen. Also ich darf nicht jemand anders spielen oder letztendlich im Wettkampf sein, der ich gar nicht bin.
Ja.
Wenn ich jetzt kein Draufgänger bin, brauche ich auch nicht den Draufgänger mimen, weil irgendwann in einer kritischen Situation wird es mich zerreißen im Endeffekt, weil ich es nicht halten kann.
Und die Beispiele, die haben wir ganz häufig, dass dann der Trainer sagt so nach dem Motto, ey, pack mal die Ellbogen aus und jetzt musst du Dominanz zeigen. Und der Schützling, der will oder kann das gar nicht. Mhm. Das ist ihm zuwider. Der will gar nicht gegen andere sein. Der will für sich sein, für Menschen und sowas. Mhm. Und dann kriegst du die Leute nicht motiviert. Das heißt, es geht um die persönlichkeitsspezifische Motivation. Mhm. Ne, dass jeder Mensch einen eigenen Charakter hat und dann macht das Sinn, dann auch die passende Motivation zu wählen. Deswegen gibt es halt keine pauschale Antwort. Und das ist auch das Schöne daran, ne, dass wir alle Individuen sind.
Um jetzt gesellschaftskritisch zu sein, machen wir da auch manchmal vieles sowohl in der Berichterstattung als auch im eigenen Empfinden irgendwie dran fest. Also zum Beispiel im Radsport, Marcel Kittel galt zu seiner Zeit als Gentleman-Sprinter. Der ist nie durch eine Lücke durchgefahren, wenn sie nicht da war. Ja? Der wollte irgendwie sauber fahren, fair fahren, hätte nie jemand abgedrängt, das passt nicht zu dem. Ja. Ja? So nach dem Motto, der ist lieber zickzack gefahren und hat gewonnen.
Und hätte dem Mann mal gesagt, so nach dem Motto, jetzt pack mal deine Ellbogen aus und jetzt musst du auch mal anders sein, das hätte doch nicht funktioniert. Okay. Oder?
Ja, nee, aber er wurde irgendwann auch mal, als die Erfolge ausblieben, dafür kritisiert.
Na klar, für seine Persönlichkeit aber. Ne, wenn es läuft, dann ist die Persönlichkeit immer gut. Wenn es nicht läuft, dann ist die Persönlichkeit falsch.
Aber man kann ihn doch gar nicht in die Rolle pressen, die man ihm hätte.
Nee, kann man auch nicht.
Das ist eine sehr spannende Diskussion, finde ich total gut. Ich habe mich extra zurückgehalten, weil es zum Triathlon ging und ich nicht meine Sicht der Dinge dazu preisgeben wollte quasi. Aber ich sehe das ja genauso wie du. Ich meine, die Frage ist natürlich absichtlich provokant gestellt. Wenn jetzt der Hörer da draußen hingeht und sich die letzten drei Weltmeister anschaut, dann sind die von der Persönlichkeit unterschiedlicher, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten quasi. Und ich glaube, das ist halt auch das Spannende an der Geschichte, was man sich immer wieder vor Augen führen muss. So wie du, Daniel, das sagst mit der Siegermentalität, die hat jeder von den dreien, sonst wären die nicht da, ganz genau. Aber halt aus unterschiedlichen Gründen sind die da hingekommen quasi. Und das finde ich ist halt total spannend. Wir machen das irgendwann so, wir setzen uns dann nächstes Jahr, wenn hier Hawaii übertragen wird, live hier hin für 8 Stunden und kommentieren das Ganze aus psychologischer Sicht vielleicht. Wobei, also ich will ehrlich gesagt nicht mit euch hier sitzen, wenn Hawaii stattfindet, möchte ich lieber auf Hawaii sein, ehrlich gesagt.
Dann kommen wir einfach mit.
So machen wir es. Wunderbar. Perfektes Schlusswort. Ihr zwei, ich danke euch für eure Zeit.
Danke auch.
Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich bin sehr gespannt, wie das halt so wird. Und an alle da draußen, vielleicht nochmal ganz kurz den Hinweis. Ich gebe ihn gerne nochmal unter der E-Mail-Adresse junkmiles@highsize.de. Immer gerne Kritik, Anregung, Ideen. Wir sind hier relativ neu in dem Podcast-Game. Wir machen das garantiert noch nicht perfekt. Wir freuen uns über Anregungen, wenn wir irgendwas thematisch nochmal genauer durchleuchten sollten oder irgendwo noch vermehrt drauf eingehen sollen. Wenn ihr Vorschläge habt zu Themen, Gästen, alles was dazugehört, immer gerne rüber. Ansonsten sage ich danke, wünsche euch einen schönen Abend und
hätte noch die Essenschecks und wo du Hawaii gesagt hast, wir essen auch gern Poke Bowl, also so nach dem Motto, wer uns dazu einladen will, ist
hatte letztes Jahr am Renntag zu, der Pokeladen,
wo echt? Man den. Aber in Hamburg gibt es ja einige. Also wir freuen uns.
Das ist dann nicht vergleichbar. Da gibt es so komische Schüsseln, da ist nirgendwo richtig geiler roher Thunfisch drin. Das ist keine Option. Danke da draußen. Einen schönen Abend, ja nicht vielleicht, aber je nachdem, woran ihr es hört. Aber für euch beide auf jeden Fall einen schönen Abend. Ciao.